Mit Bodo Ramelow ist im Jahr 2014 in Thüringen erstmals ein Politiker der Partei Die Linke zum Ministerpräsident eines Bundeslandes gewählt worden. Unter Führung dieser Partei, die sich selbst als antifaschistisch positioniert, fällt somit auch die Verantwortung der weiteren Aufarbeitung des Gesamtkomplexes NSU. Dazu zählt vor allem auch dessen Verbindung zu staatlichen Behörden. Für die Entstehung des NSU waren unter anderem die damaligen gesellschaftlichen Verhältnisse in Thüringen von Bedeutung. Hier formierte sich eine Gruppe gewaltbereiter Neonazis mit staatlicher Unterstützung zu einer rechten Terrorzelle, bevor die Beteiligten im Sachsen untertauchen konnten. Welche Widersprüche entstehen angesichts einer Verpflichtung als Partei in Regierungsverantwortung im Gegensatz zu nichtstaatlichen Gedenk- und Erinnerungsinitiativen zum Thema NSU? Welche Möglichkeiten für eine nachhaltige Erinnerungs- und Gedenkpolitik ergeben sich aus einer staatlichen Rolle mit antifaschistischer Positionierung und wo sind ihre Grenzen? Und wie steht es um dieses Verhältnis für eine Oppositionspartei wie die Grünen in Sachsen? Welche Verbindungen gibt es dabei zu außerparlamentarischen Initiativen? Und wie bewerten solche Gruppen die Perspektiven der Erinnerung an die Opfer und Betroffenen des NSU in Thüringen unter einer linken Landesregierung? Die Veranstaltung fand statt am 12. September im Conne Island in Leipzig und zwar im Rahmen des Gedenkkongresses 2015 NSU-Gedenken im Kontext bisheriger Gedenk- und Erinnerungspolitik nichtstaatlicher Gruppen an Rechte, Morde und Gewalttaten.
Mein Name ist Jan Dannis. Ich freue mich darüber, dass ich heute hier eingeladen wurde, um die Podiumsdiskussion zu moderieren. Es geht um staatliches und nichtstaatliches Gedenken und die Aufarbeitung des NSU von der Erinnerungsarbeit und den Konsequenzen und Schlussfolgerungen zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Ein etwas schwieriger Titel, aber ich hoffe, wir werden es spannend gestalten kann. Ich freue mich sehr, dass wir heute folgenden Gäste hier begrüßen können. Zu meiner Linken Katharina König, sie ist seit 2009 Thüringer Landtagsabgeordnete für die Partei Die Linke. Sie ist Sprecherin ihrer Fraktion für Jugendpolitik, Netzpolitik und Antifaschismus. Sie ist Mitglied des Innenausschusses und saß im Thüringischen Untersuchungsausschuss zum NSU. Links außen Miro Jelmer von der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Er war 2008 bis 2010 Sprecher des Kreisverbandes Landkreis Leipzig. Er war von 2009 bis 2014 Abgeordneter des Sächsischen Landtags. Seit April 2012 war er zudem einer von 19 Mitgliedern des Sächsischen NSU-Untersuchungsausschusses und ist meiner Meinung nach seit Februar dieses letzten Jahres auch Mitglied der Rechtsextremismuskommission des Bundesvorstands von Bündnis 90 Die Grünen. Zu meiner, also rechts außen, Mario von der Initiative Rassismus tötet Leipzig. Das ist die Kampagne Rassismus tötet, ist überwiegend organisiert und thematisiert rassistische Auswüchse in der Gesellschaft mit dem Ziel, gesamtgesellschaftlichen Rassismus etwas entgegenzusetzen und da auch Informationsbasis zu liefern. Und die beiden Personen zu meiner Linken und Rechten sind Eiche und Lee. Sie sind vom Aktionsbündnis NSU-Komplex auflösen. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss von Gruppen und Initiativen, die das Ziel verfolgen, den NSU-Komplex aufzuklären, seine gesellschaftliche Dimension sichtbar zu machen und die Betroffenen des rassistischen Terrors solidarisch zu begleiten. Recht herzlich willkommen. Enver Şimşek, Abdurrahi Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habib Kılıç, Mehmet Tuğut, İsmail Yaşar, Theodoros Bugalides, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat und Michel Kiesewetter. Die Namen müssten den meisten von euch ein Begriff sein. Dabei handelt es sich um die 10 vermeintlichen, den 10 Opfern des NSU-Trios. Und jetzt vor wenigen Tagen, am 9. September 2015, nähert sich mit den tödlichen Schüssen auf Enver Şimşek zum 15. Mal der Beginn der Mordserie des NSU. Mit dem NSU zog eine Spur grauen Terrors durch Deutschland. Neun Morde wurden mit derselben Waffe verübt. Zudem gab es die hetzhafte Hinrichtung einer Polizistin, die aus der Türkei und aus Griechenland stammte. Ermordet und die Angehörigen wurden informiert. Man schob ihnen Mitschuld in die Schuhe. Die Medien griffen in der Berichterstattung auf rassistische Stereotype zurück. Das war beispielsweise die Rede von den Dönermorden. Und seitdem ist es so, dass sich die mediale Öffentlichkeit und auch Untersuchungsausschüsse in Deutschland mit diesem rechten Terror beschäftigen. Oft wird in diesem Zusammenhang davon gesprochen, dass es ein breites, eine breite rassistische Haltung in der Gesellschaft gibt, eine Verharmlosung der rechten Gefahr und ein systembedingtes Versagen der Geheimdienste und in der Folge mit der Aufarbeitung dieser Fälle trat auch eine ziemlich krasse Behördenkriminalität zutage. Vor diesem Hintergrund haben wir uns heute hier versammelt und wollen zum einen über diese Aufarbeitung sprechen und zum anderen wird es halt auch explizit darum gehen, wie Gedenken an diese Opfer aussehen kann. Ich würde gerne mit Miro Jenner anfangen. Miro, es gab auch hier im Sächsischen Landtag einen NSU-Ausschuss, Untersuchungsausschuss, und der kam in der letzten Legislaturperiode zu dem zu dem Urteil, ich zitiere, dass die Mitarbeiter der staatlichen Behörden bei der Mithilfe der Aufklärung der Straftaten des NSU-Trios keine Vorwürfe zu machen sind. Eine derartige Serie von Verbrechen sei Staat nicht vorstellbar gewesen und genau, und darauf beruht im Grunde genommen, was da dahingehend resultierte, das Urteil. Ich würde ganz gerne wissen wollen, wie ist deine Einschätzung dazu? Und wie ist die Einschätzung der Partei dazu?
Also, dass der das Fazit des Abschlussberichtes so ausfällt, ist erstmal nicht verwunderlich, wenn man sich vor Augen halten muss, das war der Bericht der Mehrheit im Ausschuss, also sprich von CDU und FDP. Und es gab einen sehr umfangreichen Minderheitenbericht von Linken, SPD und Grünen, also den drei Fraktionen im Sächsischen Landtag, die damals den Untersuchungsausschuss eingesetzt haben und auch gegen erhebliche Widerstände eingesetzt haben. Dass die Bewertung so erfolgt, ist wie gesagt wenig überraschend, weil die sächsische Staatsregierung im Grunde direkt nach dem Auffliegen des NSU oder der Selbstenttarnung oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, von Anfang an gesagt hat, eigentlich ist der NSU kein sächsisches Problem. Wenn jemand Fehler gemacht hat, dann war es Thüringen, aber sächsische Behörden haben alles richtig gemacht und in dem Sinne war auch der Sprachgebrauch immer in Sachsen zu sagen, es ist eine Thüringer Zelle oder ein Thüringer Terrortrio. Und hat das nie quasi zu einer sächsischen Angelegenheit gemacht. Und wie gesagt, vor dem Hintergrund ist es sehr wenig überraschend, dass dann auch die regierungstragenden Fraktionen zu so einer Einschätzung kommen. Ernüchternd ist es natürlich trotzdem, weil wir vorher 2 Jahre Arbeit im Untersuchungsausschuss geleistet haben und gut, ist jetzt 1,5 Jahre her, bei mir verblassen die Erinnerungen an die Zeugenbefragungen auch ein Stück weit, aber wir haben schon sehr absurde Situationen auch gehabt, also großzügige Erinnerungslücken von einbestellten Zeugen. Es wurde gelogen, es war geballte Inkompetenz zum Teil vorhanden. Insofern, es gibt genug Ansatzpunkte, an denen man sagen kann, sächsische Behörden haben viel falsch gemacht, hätten sehr viel mehr Möglichkeiten gehabt zu ermitteln und auch mehr Fahndungsdruck aufzubauen. Und ja, also in dem Kontext ist es einfach ernüchternd, wie sich CDU und FDP an der Stelle aus der Affäre gezogen haben. Es bleibt jetzt abzuwarten, wie der zweite Untersuchungsausschuss, der jetzt ab September im Grunde mit den neuen Zeugenbefragungen einsteigt, mit dem Thema umgeht, ob da etwas mehr Würde in der Gesamtheit zu sehen ist, als es in der letzten Legislatur der Fall war. Also nochmal als ganz kurzer Informationshappen. Der sächsische Untersuchungsausschuss war zu dem Zeitpunkt der einzige Untersuchungsausschuss, der nicht auf einem breiten Konsens der demokratischen Fraktion zustande gekommen ist, sondern als klassisches Minderheiteninstrument der Oppositionsfraktion gegen den erklärten Willen der Regierungsfraktion. Daraus hat sich immer auch eine ganz massive Kampfstellung zwischen Oppositionsfraktionen und Regierungsfraktionen ergeben. Das hat die Ausschussarbeit unglaublich schwierig gemacht. Wir haben in den 2 Jahren, ich glaube, nur knapp 35 Sitzungen hatten wir. Das ist echt nicht viel, wenn man sich vor Augen hält, dass der Bundestag in nur einem Jahr um die 90 Sitzungen durchgeführt hat. Also es war ein wirklich sehr zähes, langsames Ringen, das wir da vollzogen haben.
Letztlich hat das ja auch dazu geführt, dass deine Fraktion, die Fraktion der Linken damals, auch die der SPD, die sich noch in der Opposition befunden hat, einen Abrechnungsbericht vorgelegt hat. Kannst du da kurz gleich uns darüber informieren, was so aus eurer Sicht an Abrechnungsinformationen da drin vorzulegen war?
Gut, also ich glaube, dieses Minderheitenvotum, das wir damals vorgelegt haben, ist das erste ernstzunehmende Dokument aus Sachsen, also von der offiziellen sächsischen Stelle, das den Versuch unternommen hat, sich ernsthaft mit dem Thema NSU in Sachsen auseinanderzusetzen und auch die Frage zu stellen, welche Fehler wurden wann von welcher Behörde in Sachsen gemacht. Wir haben im Grunde 8 Themenkomplexe aufgemacht. Da ging es um die Suche nach dem Trio, es ging um die Frage, was hat das mit der Banküberfallserie auf sich, weil anders als in anderen Bundesländern in Sachsen ja keine einzige der Morde stattgefunden hat. Dafür haben wir hier mindestens 10 der 15 Banküberfälle zu verzeichnen gehabt. Wir haben nach der Verantwortung der Polizeibehörden gefragt in der Auseinandersetzung mit rechtsmotivierten Straftaten. Es ging um die Rolle der Justiz und den Verfassungsschutz, aber letztendlich auch um die Verantwortung der Staatsregierung in der Auseinandersetzung mit neonazistischen Strukturen in Sachsen. Wie gesagt, insgesamt 8 Themenkomplexe. Wir haben 5 Themenkomplexe gerade mal so ein bisschen angerissen. Was sich gezeigt hat, ist ganz einfach, dass es wenig eigenständiges Handeln sächsischer Behörden gegeben hat, um das Trio Bönhardt, Schäpe, Mundlos zu finden. Und das, obwohl man relativ frühzeitig 1998 erste Hinweise darauf hatte, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit in Sachsen untergetaucht sind und höchstwahrscheinlich im Raum Chemnitz. Das hat aber mitnichten dazu geführt, dass die Polizei oder der Verfassungsschutz großartig eigene Maßnahmen ergriffen hätten, sondern man hat das so passiv hingenommen und sich darauf ausgeruht, dass Thüringen nach Lesart der sächsischen Behörden die Federführung in den Ermittlungen innehatte. Es gibt ein ganz großes Desaster aus meiner Sicht, was den Verfassungsschutz betrifft. Der wusste seit dem Herbst 1998, dass das Trio auf der Suche nach Waffen ist und plant, Überfälle zu begehen. Aber der sächsische Verfassungsschutz hat es nicht für nötig befunden, darüber auch mal das sächsische Landeskriminalamt beispielsweise in Kenntnis zu setzen. Und das, obwohl es zumindest in allgemeiner Form möglich gewesen wäre. Also Hintergrund war eine gemeinsame Besprechung der Verfassungsschutzbehörden Brandenburg, Thüringen und Sachsen, wo man sich darüber verständigt hat, wie mit den Informationen umzugehen ist. Und Brandenburg, von dem die Information stammte, hat sich geweigert, quasi diese Information offen an die Polizei rauszugeben, hat aber gesagt, in allgemeiner Form dürfen diese Hinweise weitergegeben werden. Und es gibt keinen einzigen Beleg dafür, dass der sächsische Verfassungsschutz jemals diese Informationen an die Polizeibehörden im Freistaat Sachsen weitergegeben hätte. Das wäre schon eine relevante Information gewesen, vor dem Hintergrund, eben wie gesagt, der doch massiven Banküberfallserie, die in Chemnitz und Zwickau stattgefunden hat. Der Ermittler, der damals in den Banküberfällen unterwegs war, das war ein sehr fitter Mensch, der sehr engagiert ermittelt hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn der mal so einen Informationshappen bekommen hätte, es gibt dort ein untergetauchtes Trio in der Region, das in Geldnöten ist und plant, Überfälle zu begehen, dann hätte er auch in anderen Richtungen ermittelt. Dass man so ganz grobe Schlaglichter, bei der sächsischen Polizei ist das so, auch da sind im Grunde keine eigenen Ermittlungsanstrengungen feststellbar gewesen. Das war ein unglaublicher Wust an Behörden, die da ineinander gegriffen haben. Die Polizei war damals relativ komplex aufgebaut. Es gab Polizeidirektionen, dann gab es als so eine Art Mittelbehörde noch Polizeipräsidien, 3 Stück in Sachsen und darüber geordnet eben die Landespolizei. Sowohl bei den Polizeipräsidien als auch bei den Polizeidirektionen gab es jeweils Staatsschutzabteilungen, die aber nicht richtig miteinander kommuniziert haben. Daneben gab es noch eine Sonderkommission Rechtsextremismus mit regionalen Ermittlungsabschnitten und einem zentralen Ermittlungsabschnitt. Die saßen zum Teil in anderen Polizeirevieren noch mit untergebracht und alle haben unter so Informationen gesammelt in ihrem Beritt, aber ein wirklich strukturierter Austausch hat an keiner Stelle stattgefunden.
Und hast du gerade schon erwähnt, dass es in der neuen Legislaturperiode eine Fortführung des Untersuchungsausschusses geben wird. Ihr seid nach wie vor eine Oppositionspartei. Wie sieht das bei euch aus? Welche Konsequenzen fordert ihr als Grünen aus den geschilderten Darlegungen und aus den Erkenntnissen, die ihr aus dem letzten Untersuchungsausschuss gefunden habt?
Also eine zentrale Forderung von uns war, ziemlich schnell zu sagen, der Verfassungsschutz, so wie er aufgestellt ist und bei den Fehlern, die er gemacht hat, ist nicht reformierbar. Hat zu der Forderung geführt, das Landesamt für Verfassungsschutz aufzulösen. Also zum Hintergrund, das sind knapp 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die der Verfassungsschutz in Sachsen hat, zum jetzigen Zeitpunkt 187, mit einem Jahresetat von derzeit rund 13,5 Millionen Euro, was mitnichten die Erkenntnisse oder andersrum die Ausstattung führt nicht dazu, dass in irgendeiner Form Erkenntnisse zutage gefördert werden, die ich wirklich ernst nehmen kann. Also wer es zuletzt verfolgt hat, da kam der Verfassungsschutz mit so grandiosen Wortmeldungen, dass Rassisten rassistische Veranstaltungen besuchen. Hieß bei dem ein bisschen anders, Neonazis besuchen asylkritische Veranstaltungen, aber im Kern ist das eben die Botschaft. Neulich war der Verfassungsschutz so helle herauszufinden, dass Neonazis doch tatsächlich gewalttätig sind.
Dafür, was sind konkrete Forderungen, die du daraus ableiten würdest? Also persönlich beziehungsweise auch du?
Wie gesagt, wir hatten als Fraktion beziehungsweise auch als Partei damals ganz klar gesagt, der Verfassungsschutz muss aufgelöst werden und wir brauchen sehr viel mehr Gelder für staatsunabhängige wissenschaftliche Forschung in dem Bereich, weil wir in den letzten Jahren immer wieder die Feststellung gemacht haben in Sachsen, wann immer sich der Verfassungsschutz zum Thema äußert, sind die Informationen qualitativ minderwertig. Und wenn man demgegenüber Menschen aus dem wissenschaftlichen Bereich oder szenekundige Journalisten hatte, die hatten sehr fundierte Informationen, waren in der Lage, das systematisch aufbereitet darzubieten und dementsprechend auch ein adäquates Lagebild zu zeichnen. Weitere konkrete Forderung damals aus dem Untersuchungsausschuss war zu sagen, das operative Abwehrzentrum, das infolge des nationalsozialistischen Untergrunds gegründet wurde, muss sich auf den Bereich extreme Rechte, also rechtsmotivierte Straftaten konzentrieren, weil es derzeit im Grunde für Rechtsextremismus und Linksextremismus zuständig ist. Es gab die Forderung, sehr viel stärker darauf zu schauen, wie es mit Waffenbesitz in der rechten Szene aussieht und auch Waffenscheinen, was lange Zeit in Sachsen nicht so richtig ernst genommen wurde. Und letzten Endes ging es auch darum, eine Stärkung parlamentarischer Kontrollrechte einzuführen, gerade wenn es um so Maßnahmen wie G10-Maßnahmen, also verdeckte Telefonüberwachungsmaßnahmen und dergleichen mehr geht, weil sich da herausgestellt hat, dass es zwar formal parlamentarische Kontrollrechte gibt, die in der Praxis aber nur sehr schwer wahrzunehmen sind, weil es da immer ein strukturelles Ungleichgewicht gibt. Wenn man, ich mache es jetzt mal am Beispiel parlamentarische Kontrollkommission fest, da sitzen 5 Abgeordnete und sollen den Verfassungsschutz kontrollieren. Wie gesagt, eine Behörde mit 200 Mitarbeitern, da kann man sich ausrechnen, wer die besseren Chancen hat und wer wen an der Nase herumführt. Und ähnliche Kontrollinstanzen sind aus unserer Sicht auch denkbar, was polizeiliche Arbeit betrifft, also wenn es so Fälle von herausgehobener Bedeutung betrifft.
Katharina, die Linke ist im Gegensatz zu den Grünen in Sachsen in Thüringen mittlerweile in der Regierungsverantwortung. Es gab auch in Thüringen einen Untersuchungsausschuss. Ich würde nur mal interessieren, deine Partei ist bisher gesucht, auf die SU gemacht. Und wie würdest du den Standort momentan einschätzen?
Also es gibt auch aktuell wieder einen NSU-Untersuchungsausschuss, geht weiter. Ich würde ungern darüber reden, was jetzt die Linke oder Bündnis 90 Die Grünen oder wer auch immer dazu gemacht hat, sondern wenn was sozusagen in der Gesamtheit gemacht wurde durch beispielsweise die jetzige Regierung, rot-rot-grüne Regierung. Und da ist über den Koalitionsvertrag schon einiges möglich gemacht worden. Leider war es nicht möglich, den Verfassungsschutz abzuschaffen. Es hatte auch was mit den Grünen zu tun, die das nicht mitgemacht haben. Ja, ja, aber also ich sag's mal so, die Position zumindest gibt es und gab es auch zu den Verhandlungen VS abschaffen, aber das war nicht drin in dieser Dreierkonstellation. Ansonsten, ich habe mir jetzt nebenbei mal aufgeschrieben, was jetzt schon als Konsequenzen aus NSU in Thüringen gemacht wird. Das eine ist, der Verfassungsschutz wurde als eigenständige Behörde aufgelöst und im Innenministerium untergliedert. Das bietet sozusagen automatisiert eine höhere Kontrollmöglichkeit über das Innenministerium selber. In welcher Form es dann stattfindet, sei nochmal dahingestellt. Wir haben über die jetzigen Haushaltsverhandlungen dem Verfassungsschutz, ich glaube, knapp 400.000 Euro entzogen. Das geht in den nächsten Haushaltsverhandlungen weiter, also eine ständige, kontinuierliche Geldkürzung, damit eben bestimmte Sachen nicht mehr möglich sind, so zumindest die Hoffnung, die damit verbunden ist. Der VS darf nicht mehr wegen politischer und oder religiöser Meinungsäußerungen und Haltungen Menschen beobachten beziehungsweise sogenannte P-Akten über Leute anlegen. Alle Akten, die bisher angelegt wurden, werden von einer Expertenkommission jetzt beginnend ab Herbst, die wird gerade aufgestellt, auf ihre Rechtmäßigkeit überprüft. Alle Leute sollen dann informiert werden, dass über sie Akten angelegt wurden und dann über entsprechend anwaltliche Zugänge die Möglichkeit erhalten, in diese Akten Einsicht zu nehmen. Also nicht so wie in Niedersachsen, da gab es ja ähnlich, alle Akten wurden überprüft und wurden im Anschluss geschreddert und dann gab es die Information, wir hatten da übrigens Akten über sie, aber wir haben die mittlerweile vernichtet, sondern verbunden damit auch Einsichtnahme für die Betroffenen. Es wird eine Forschungs- und Dokumentationsstelle zum Thema Neonazismus, Antisemitismus eingerichtet, die an der Universität angeschlossen bzw. angesiedelt sein soll. Die Polizeiausbildung wurde schon zum Teil erweitert durch entsprechende Module zum Thema Sensibilisierung für Betroffene rechter, rassistischer, antisemitischer Gewalt. Das ist allerdings auch noch nicht an dem Punkt, wo wir es hinhaben wollen. Die Beratungsstellen für die Betroffenen rechter Gewalt und die mobile Beratung gegen rechts sind ausgebaut worden, also haben eine Personalstärkung bekommen. Die Kontrollrechte der Parlamentarischen Kontrollkommission sind gestärkt worden. Das halte ich allerdings ähnlich wie schon geäußert für eine lächerliche Sache, weil man kann den Verfassungsschutz nicht kontrollieren. Das ist ein Widerspruch in sich. Und das andere, was sozusagen noch aussteht, ist eine Form des Gedenkens zu finden in Thüringen. Und da geht es aber darum, dass es eben jetzt nicht von irgendwelchen Regierungsparteien entschieden wird, sondern dass die Opferangehörigen mit eingebunden werden, die Betroffenen mit eingebunden werden und mit denen gemeinsam überlegt wird, was wäre denn eine richtige Form, die nicht nur, dass es einen Termin gibt mit den Betroffenen, also mit den Opferangehörigen und Betroffenen. Ja. Nein, bisher noch nicht stattgefunden. Es geht darum, dass eben nicht nur jetzt schnell irgendwo ein Denkmal aufgebaut wird, was in 5 Jahren keinen mehr interessiert, sondern eine Form zu finden, die möglichst auch ins Heute und wie auch immer wirkt. Ne? Und da aber eben keinerlei Entscheidung treffen, bevor nicht die Angehörigen sich äußern konnten, was sie am liebsten hätten.
Was mich persönlich in der ganzen Berichterstattung in Bezug auf NSU immer wieder schockiert hat, es gibt viele andere Menschen auch so, ist dieses Formanwesen und vor allen Dingen Unsummen an Gelder, die da rein investiert wurden und die dann zum Teil ja dazu verwendet wurden, um rechte Strukturen erst aufzubauen. Wie sieht ihr das dann in Regierungsverantwortung? Ist das für euch den richtigen und wenn ja, was gelingt ihr da zu tun?
Na, der NSU-Untersuchungsausschuss hat das in seinem, wir haben einen gemeinsamen Abschlussbericht mit 2 Sondervoten dazu, also Einzelposition nochmal von den einzelnen Parteien, Fraktionen, aber es gibt einen sehr umfassenden gemeinsamen Bericht von allen 5 Parteien, was, glaube ich, auch wirklich ein Vorteil ist gegenüber dem, was in Sachsen läuft, aber vieles ist ein Vorteil gegenüber Sachsen. Wir haben in diesem Abschlussbericht sehr viel und sehr detailliert dargestellt, was das Problem mit dem V-Leute-System ist. Und ja, habe ich vergessen, eine Konsequenz war, die V-Leute im Gesamten, das V-Leute-System im Gesamten zu beenden in dieser Form, wie es bisher war. Das hat leider nicht dazu geführt, dass es gar keine V-Leute mehr gibt. Es gibt 4 V-Leute noch in Thüringen, wenn eine weitere V-Mann angeworben, angebunden, verpflichtet werden soll, muss der Ministerpräsident mit eingebunden werden. Da hoffe ich ein Stück weit auf dessen eigene Erfahrung zum Thema 20 Jahre Beobachtung durch Verfassungsschutz und auch entsprechendes Agieren dann, also Verhinderung der Anwerbung. Und von den 4 V-Leuten sind zumindest laut Presseberichten 3 aus der sogenannten, ja, dem politischen Salafismusbereich. Was mich ein bisschen wundert, wenn wir umgekehrt nur 2 Personen in Thüringen haben, die als politische Salafisten eingeordnet werden. aber der Verfassungsschutz sorgt dafür, dass mehr. Ja, und einer soll der rechten Szene angehören. Und da Rechtsterrorismus. Also es geht nicht mehr um diesen normalen Rechtsextremismus, wie es so Land auf Land abheißt, sondern um Rechtsterrorismus. Und da gibt es ja die, es gibt nur eine logische Verbindung, Rechtsterrorismus, und das ist höchstwahrscheinlich Objekt 21, Österreich. Und da die Verbindung nach Thüringen. Objekt 21 ist so ein eigenes Haus sozusagen von Neonazis mit Verbindung ins Rockerumfeld in Österreich gewesen. Da gab es jetzt dieses Jahr den Prozess als terroristische Vereinigung. Hintergrund ist, dass die in den letzten Jahren in Österreich mit sowohl Menschenhandel, Drogenhandel, Waffenhandel aktiv und öffentlich geworden sind. Das Ganze immer vor dem Hintergrund neonazistischer Ideologie. Erpressung, also mit laufenden Kettensägen Geld abpressen und so weiter und so fort. Und Thüringen ist mit eingebunden über das sogenannte Gelbe Haus in Ballstedt. Und Ballstedt ist wiederum bekannt, der Überfall letztes Jahr auf die Kirmesgesellschaft mit mehreren Schwerverletzten, also wo letztendlich Dorfbewohner beim Fasching von ca. 15 Neonazis zusammengeschlagen wurden, teils Ohr abgerissen, eingerissen wurden und so weiter. Und die Ballstädter, also die Thüringer Neonazis, sind verbandelt mit den österreichischen Neonazis. Da soll es Waffenlieferungen hin und her gegeben haben. Und inwieweit da auch weitere Sachen, Drogenhandel oder so weiter, keine Ahnung. Aber das ist das Einzige in Bezug auf Rechtsterrorismus, wo es in Thüringen eine Verbindung gibt. Deswegen meine Vermutung, die V-Person ist in dem Bereich mit angebunden.
Im Vergleich zu den anderen Untersuchungsausschüssen auf Landesebene, ist es so gewesen, dass dem Thüringer Untersuchungsausschuss häufig respektiert wurde. Einfach weil es der Untersuchungsausschuss war, der beides gegangen ist, auch bei der Bewertung der Fehlleistung der Behörden. Gibt es da ein Stück weit einen Stolz?
Nee, also stolz, ich habe ein Problem mit dem Wort als solches. Ich finde es okay, dass es diesen gemeinsamen Bericht gibt und dass dort festgehalten wurde, was offensichtlich war. Darauf sollte man nicht stolz sein, sondern das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Wenn überhaupt, dann immer so ein bisschen klammheimliche Freude, weil wir haben ja einen sehr, sehr dicken Bericht geschrieben mit knapp 2000 Seiten. Und wir in der letzten Sitzung, wo es darum ging, jetzt diesen Bericht gemeinsam zu verabschieden, war sowohl bei SPD als auch bei Grünen und Linken so ein Stück weit Irritation, dass da CDU und FDP mit zugestimmt haben, weil schon sehr eindeutig drinsteht, dass es eben ein Behördenversagen gegeben hat, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass durch dieses Behördenversagen systemische Fehler, die beim Verfassungsschutz, Polizei und Staatsanwaltschaft liegen, dass dadurch die Mordserie mit begünstigt wurde. Wir wunderten uns, warum die mit abgestimmt haben und mit dafür gestimmt haben. Und dann, wenige Tage später war es uns klar, die hatten einfach diese 2000 Seiten selber gar nicht gelesen und haben halt ihre Hände mit hochgehoben.
Du hast gerade schon erste Ansätze geschildert, wie ein Gedenken, zumindest auf Landesebene aussehen kann. Mario, gibt vielleicht mal die Frage, es gibt ein Gerichtsverfahren in München, das noch mitten im Gerichtsprozess in München. Es geht noch um die Aufarbeitung, auch auf Landesebene. Gleichzeitig ist es so, dass ihr hier mit dem Kongress Fokus auf Erinnerungs- und Gedenkarbeit gelegt hat.
Wie kommt das? Das hängt zum einen mit dem Tun unserer Gruppe und auch der damaligen Kampagne zusammen, die es so in der Form ja nicht mehr gibt bundesweit, dass wir sozusagen an rechte Morde, rechte Gewalttaten, Pogrome in Deutschland erinnert haben und dabei auch immer den aktuellen Bezug zum gesellschaftlichen Rassismus und zu den Verhältnissen, die es heute halt auch gibt und die Kontinuitäten, die es dazu halt gibt, auch immer thematisiert und aufgezeigt haben und auch immer versucht haben, in diesem Bereich tätig zu werden. Und im Rahmen unserer Arbeit und in unserer Vernetzung, die wir sozusagen mit anderen Gruppen bundesweit geführt haben, halt auch sehr oft festgestellt haben, dass es ähnliche Probleme gibt, ähnliche Möglichkeiten, auch vielleicht erfolgreich zu sein und dass es dringend notwendig ist, sich auszutauschen, in Kontakt miteinander zu kommen und sich auch gegenseitig zu unterstützen und zu supporten, also auch gerade auch den lokalen Rahmen zu verlassen und sozusagen auch, es sind gesellschaftliche Themen, es betrifft alle Menschen in dem Kontext dann halt auch sozusagen fern mal von diesem lokalen Ort zu kommen und auch dahingehend tätig zu werden. Und das ist sozusagen die Idee gewesen, auch zu sagen, es braucht, also wir haben festgestellt, es braucht diesen Austausch, den gibt es viel zu selten, für uns gab es den so halt nicht und wir fanden es wichtig, möglichst alle, so viele Initiativen an einen Tisch zu bekommen und zu sagen, wir müssen uns darüber austauschen, wie wir den Opfern und Betroffenen gedenken können, wie wir aber auch aktuelle gesellschaftliche Verhältnisse ändern können, intervenieren können, in Diskurse intervenieren können. Und das geht halt nur gemeinsam und da dachten wir, ist das Zusammenkommen und der Austausch halt wichtig. An dem Punkt dann halt, was wir in Teilen halt auch machen, nutze ich dann die Chance noch für die Menschen, du hast es am Anfang angesprochen, vor 15 Jahren startete die Mordserie des NSU. Nächste Woche gibt es dort eine Demonstration in Nürnberg in Gedenken ans erste Mordopfer des NSU. Wir machen von hier aus einen Bus, also wer aus Leipzig kommt und daran teilnehmen möchte und nach Nürnberg fahren möchte, kann das gerne tun. Karten gibt es da vorne. Und das ist sozusagen halt auch immer der Punkt. Wir haben nach München zum Prozessauftakt mobilisiert und wir unterstützen jegliche Initiative hier, wie auch andere Gruppen von uns, die daran gedenken und die daran halt irgendwie arbeiten wollen, ob es die Initiative Kolbstraße ist überall, war mit der Aktion der Straßenumbenennung, der Unterstützung der Betroffenen des Bombenanschlags, was ja dann auch vor kurzem angefangen hat zu verhandeln in München beim Prozess. Das sind so Sachen, die halt wichtig sind und die wir halt auch wichtig finden, zu diskutieren und sich da zu vernetzen.
Kannst du nochmal kurz sagen, wieso ihr den Fokus jetzt bei dem Kongress auf Sachsen bzw. auf Leipzig gelegt habt? Ich meine, seit Leipzig hat es nachgegeben, also darüber hinaus sitzt es noch eine Person. Warum die?
Ja, zum Teil haben wir das in der Eröffnung, also in dem Text zu dem Kongress versucht deutlich zu machen, es gibt ein massives Problem in Sachsen, das ist am Anfang bei dem Ausschuss schon deutlich geworden und die letzten Wochen geben da, glaube ich, allen Beteiligten recht und ich glaube, man muss hier niemandem groß erzählen, was es für Probleme in Sachsen in dem Kontext halt gibt. Das Thema bleibt weiter aktuell. In allen Bereichen, ob es die staatlichen Strukturen sind, ob es der gesellschaftliche weit verbreitete Rassismus ist, ob es Nazi-Gruppierungen sind, die sich hier frei tummeln und bewegen können und tätig sind. Ja, deswegen fanden wir es richtig und wichtig, das auch in Sachsen zu machen, auch in dem Bereich halt hier zu tun. Und dann kommt natürlich halt hinzu, dass mit den Menschen, mit denen wir den Kongress hier zusammen machen, dass es unser erster Kongress ist und so ein bisschen auch versuchen, so, hoffentlich sind noch genug Leute morgen da, das auszuwerten, aber so ein bisschen Try and Error, so was lief gut, was lief schlecht. Wir lernen halt irgendwie davon und geben das auch gerne ab. Also wenn es das Interesse von anderen Initiativen gibt, das gerne fortzuführen, die Vernetzung, den Austausch, darum, dass auch gerne der nächste Kongress auch gerne woanders sein kann. Der ist nicht hier drauf festgezogen, wir haben sozusagen versucht, einen ersten Schritt zu gehen, die Leute einzuladen. Das war sozusagen unser Anliegen. Wir dachten, wir haben die Strukturen hier dafür vor Ort und das haben wir halt einfach genutzt.
Vielleicht sollte man dann nochmal als Info mit einwerfen, dass die Romaleo-Antonio-Stiftung seit 1990 184 Todesopfer bei der Gewalt gezählt hat. Davon in Leipzig, also auf Leipzig im Fall mindestens 8. Und es gibt noch einige Verdachtsfälle und damit weist Leipzig die zweithöchste Zahl präsentierter Morde in Deutschland aus. Nun geht es euch hauptsächlich um die Aufarbeitung, aber auch um die Gedenkpolitik. Ich habe sonst Schwierigkeiten, das hier halt nicht zu füllen und vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so. Könntest du nochmal vielleicht sagen, was ihr euch so als außerparlamentarische Initiative, was euch da so am Herzen liegt und beziehungsweise was ihr für Vorstellungen davon habt, die Ermittlung sogar auf die Arbeit in staatlicher Gruppe aussehen kann.
Also ich finde, dass heute in vielen Veranstaltungen deutlich geworden ist, dass es eine ziemlich große Vielfalt gibt und dass es sehr unterschiedliche Initiativen gibt, die zum Teil auch unterschiedlich sich dem Thema nähern und auch unterschiedlich damit umgehen. Es gibt Gruppierungen, die Jahre später anfangen, sich mit rechten Morden, Gewalttaten und die Bedingungen in ihrer Region zu beschäftigen und an die Betroffenen zu erinnern und versuchen, ein Bewusstsein dazu herzustellen und auch einen direkten Bezug zu heute dazu zu finden. Und es gibt Initiativen, die aktuell immer noch mit Betroffenen, mit Familien, mit Menschen, die in dem Kontext immer wieder damit konfrontiert werden, zusammenarbeiten und versuchen, gemeinschaftlich Prozesse durchzustehen, sei es im Umgang mit Behörden, sei es darum, ein Gedenken dafür zu schaffen, sei es darum, die Perspektive, ihre Wahrheit zu Wort zu bringen. Und in der Hinsicht gibt es diesen klaren Fokus auch so gar nicht zu sagen, das ist jetzt so der rote Leitfaden für eine Initiative, das muss am Ende irgendwie dabei rauskommen, es muss einen Straßennamen geben oder einen Gedenkstein oder sonst irgendwas. Es gibt Initiativen, die das machen und sie machen das auch aus den unterschiedlichen Gründen heraus. Es gibt auch für uns als lokaler Bezug halt, wir haben hauptsächlich sehr eng mit der Familie von Kamal zusammengearbeitet, der 2010 hier ermordet wurde und haben uns dementsprechend natürlich auch immer an dem, was sozusagen die Wünsche der Familie war und in dem Kontext sozusagen gerichtet, sozusagen was halt auch beinhaltet, den Gedenkort, eine aktive sozusagen Beschäftigung mit der Tatmotivation der Täter, das als Rassismus zu benennen, als das, was es war und eben nicht als irgendeinen Streit unter angeblich unpolitischen Jugendlichen oder irgendwie eine Alkoholtat, wie es gerne immer bagatellisiert wird. Das sind sozusagen Aspekte, die halt wichtig waren und wir wollten halt auch sozusagen in den Hinblick darauf, dass der Prozess in München irgendwann zu Ende sein wird, halt auch gucken, dass es sozusagen auch weitergeht, eine Auseinandersetzung damit weitergehen muss zu den Themen und vor allen Dingen halt auch die Betroffenen weiter sozusagen unterstützt werden und das, was ihre Anliegen sind, halt auch weiter zur Sprache kommen und es nicht sozusagen einfach zur Tagesordnung weitergeht und dann halt endet, weil wenn man sich mit Angehörigen und Betroffenen rechter Gewalt schon mal ausgetauscht hat, weiß man, das endet nicht mit weder irgendeiner Gedenkveranstaltung, einem Stein oder einem Ort oder mit dem Ende von einem Prozess, sondern das ist was Lebenslanges, was die Menschen immer prägen und begleiten wird und was halt auch ein verdammt einschneidendes Erlebnis für diese Menschen bedeutet und damit muss umgegangen werden, gerade vor dem Hintergrund, dass es in dieser Gesellschaft nicht aufhört, sondern immer noch Menschen ermordet werden, es immer noch ein rassistisches, durchzogenes Klima gibt von Behörden, Gesellschaft und Nazi-Klicken, die halt zumindest in Sachsen auch freischalten und walten können bis heute.
Du stammst aus Hamburg. Das bestätigt, ich habe so viel Vorinformationen zu deiner Person bzw. zu deiner Initiative, in der du dich bewegst dort. Du bist aber mit deiner Initiative, in der du aktiv bist, auch im Aktionsbündnis im Überregionalen eingebettet. Kannst du vielleicht noch etwas, was zu deiner Person bzw. zu dem Handeln sagen?
Ja, ich denke, entscheidend ist eigentlich, was findet sozusagen in Hamburg statt. Und das, in Hamburg ist es so, dass zum einen eben, dass es eine Tatortstadt ist, dass sogenannte Taschköpfe dort vom NSU ermordet wurde, dass es dort einen sehr ambivalenten staatlichen Umgang gibt mit dem Mord. Das heißt, dass sich in Hamburg nicht so lange wie in anderen Städten dagegen gesperrt wurde, eben den Forderungen nach einem Gedenkort nachzugehen von Seiten der Stadt, dass aber ein Umgang gewählt wurde, der sehr sozusagen herausforderungsvoll für Gedenkinitiativen bzw. für das Anliegen eines Gedenkens an rassistische Gewalt ist, denn Es wurde sich dafür entschieden, eben wie auch oft in anderen Städten, nicht den Wünschen der Betroffenen, der Hinterbliebenen nachzukommen, sie zwar zu hören, aber eigene sozusagen Wege zu gehen, die innerhalb der staatlichen Konturen verlaufen. Und insofern einen Gedenkort zu schaffen, wo man sagen kann, man hat den Proforma geschaffen, der allerdings nicht wirklich eingreift in die Stadt, nicht wirklich eingreift in sozusagen das öffentliche Leben, sondern tatsächlich so eine Art Nebenspurgedenken ist. Nebenspurgedenken sage ich deshalb, weil der Mord an Süleyman Taschköprü ereignete sich in der Schützenstraße in Hamburg-Bahrenfeld. Die Forderung der Familie war, dass eben auch die Schützenstraße umbenannt wird, der Ort eben, wo er den Gemüseladen seiner Familie übernommen hat und versucht hat, ihn aufzubauen und viele, viele Pläne hatte, ein Unternehmer werden wollte, was ja auch ganz interessant ist, wenn man sich nochmal anguckt, wen trafen eigentlich die Morde des NSU, also gegen welche Art und Weise von migrantischer Organisierung des Lebens hier in Deutschland, in der deutschen Gesellschaft, wurde sozusagen gezielt mit diesen Angriffen. Und die Stadt entschied sich eben die Parallelstraße, die eigentlich kein Anlieger hat, sondern lediglich zwei Einfahrten zu einem Großmarkt und zu Kaufland und damit sozusagen keinen Adressinhaber hat, nach Süleyman Taschköprü zu benennen. Also eine Straße, die sozusagen die nicht auf Adresspapier, auf Briefpapier auftaucht und wo es im Grunde genommen keinen Ort gibt, wo man hingeht, um zu gedenken beispielsweise, denn das ist ja das Anliegen, das dahinter steckt, hinter einem Gedenkort, dass man dort hingehen kann und niemand geht irgendwie an einen Ort, wo die ganze Zeit nur Autos durchfahren, die irgendwie schnell zum Großmarkt wollen oder zur billigen Tankstelle, die dort um die Ecke ist. Und das, genau das ist eine Herausforderung, wo ich denke, dass viele Initiativen damit betroffen sind und das sind Herausforderungen, die in Hamburg stattfinden und die nochmal deutlich machen, warum es eben ein selbstorganisiertes Gedenken außerhalb der staatlichen Denk- und Handlungsstrukturen und Gedenkstrukturen geben muss, weil es darum geht, mit Gedenken nicht einen Schlussstrich um Sachen zu ziehen, sondern um Thematisierung und Kontextualisierung gehen muss. Und das war auch das Anliegen der sozusagen Organisation, die es in Hamburg gibt, die eine Veranstaltungsreihe gestartet hat, die hieß Vom rassistischen Normalzustand zum nationalsozialistischen Untergrund, um genau diesen Bogen zu ziehen. Und innerhalb dessen hat eine sozusagen Recherchearbeit auch innerhalb der Gruppe stattgefunden, wo es darum ging, wie wird eigentlich in Hamburg mit rassistischer Gewalt, mit Organisierung von Neonazis und den Auswüchsen in Form von Rechtsterrorismus umgegangen. Welchen Umgang, Nicht-Umgang gibt es da? Ein wichtiger Bezugspunkt war natürlich die Stadt Mölln und der sehr aktive Freundeskreis in Gedenken an den rassistischen Brandanschlag in Mölln, die seit 1992, seit dem Anschlag auf die Familien Aster und Jemans dort beständig für eine Thematisierung des Rassismus. Die
inzwischen, glaube ich, ausgelagert wurde, oder?
Genau, die seitdem eben beständig dafür kämpfen und nachdem sie ein ganzes Stück weit eben diesen Gedenktag selber organisieren konnten, umgehend ausgeladen wurden von der Stadt Mölln und seitdem eben ihr Gedenken immer im Exil stattfinden lassen. Und sozusagen ein sich beschäftigen mit anderen Fällen hat dazu geführt, dass eben auf eine Neonazi-Gruppe unter Manfred Röder aufmerksam war, die deutschen Aktionsgruppen, die selber eben eine Vielzahl von rassistischer Gewalt, Übergriffen und Morden verwickelt waren, darauf aufmerksam wurde und festgestellt wurde, einer der ersten Morde, rassistischen Morde, die bisher dokumentiert ist, hat in Hamburg sich ereignet, in der Halske Straße in Hamburg-Billwerder, ein Brandanschlag von zwei Mitgliedern der deutschen Aktionsgruppen auf einer Geflüchtetenunterkunft, die stattfand nach einer Medienhetze gegenüber sozusagen einer Asylbewerberüberlass, die Hamburg ertragen muss, haben sich zwei Neonazis gesagt, okay, dann gehen wir da hin und zünden das Haus an und sie haben damit zwei Menschen das Leben genommen, die gerade erst nach Hamburg gekommen sind, im Alter von 18 und 22 Jahren aus Vietnam geflohen. Und wir sind dazu gekommen, eben zu sagen, also der NSU war Anlass, eben den Blick zu verändern, den Fokus zu verändern und hat auch dazu geführt, die Thematisierung des Ganzen zu verändern. Wir sind auch dabei und fordern einen festen Gedenkstein. Wir hatten auch schon mal einen festen Gedenkstein, der plötzlich auftaucht und aber dann wieder abmontiert wurde. Wir fordern eine Straßenbenennung, wir fordern eine Bushaltung, also dieses ganze Programm. Aber wir gehen nicht dahin und beständig demonstrieren oder so, sondern wir versuchen zum einen einen Gedenktag zu etablieren, wir versuchen aber überhaupt erst festzustellen, dass wir über die Perspektive dieser dort ermordeten Menschen nichts wissen. Und genau das dieser Punkt ist, dass wir erstmal eine Beschäftigung starten müssen mit den Menschen, die dort untergebracht werden, denen diese Anschläge gegolten haben, die diese Medienhetze gegolten haben, die bis heute nicht abreißt. Also die Medienhetze damals konzentrierte sich eben auf aus Rumänien geflohene Roma. Das ist ein Punkt, der immer noch nicht abreißt und bis heute anhält. Führt uns zu einer anderen Beschäftigung mit den Geschehnissen und den weniger Hinterbliebenen, die es noch gibt und die auch von dem Brandanschlag betroffen waren. Und das führt uns erstmal dann dazu nochmal zu sozusagen einer breiteren NSU-Kontextualisierung, wo es uns nicht nur um das Thema Verfassungsschutz abschaffen geht, sondern vor allem um eine Veränderung dessen, wie eben mit migrantischen Perspektiven und migrantischer Lebensrealität in Deutschland oder in der deutschen Gesellschaft umgegangen wird. Und das ist für uns eine der zentralen Verschiebungen, die eigentlich stattfindet.
Du hast gerade erwähnt, dass es eines Erachtens verantwortlich ist, sich mit der Wahrnehmung und der Realität von migrantischen Menschen in Deutschland auseinanderzusetzen. Es führt mich zwangsläufig zu einer Frage, die wir schon öfter gestellt haben. Und es ist so, dass ich nicht nur hier in Leipzig, sondern auch in anderen Städten in linken Kontexten vorwiegend auf mehrheitlich deutsche weiße Menschen treffe, die dann beispielsweise bei solchen Veranstaltungen halt auch versuchen, den Anspruch zu artikulieren, dass sie aus der Perspektive von Betroffenen sprechen. Wie sieht das bei euch in Hamburg aus? Also inwiefern gibt es dann tatsächlich entsprechend weiße Menschen oder eine Auseinandersetzung halt vielleicht auch mit Betroffenen oder auch mit manchen Communities auf Augenhöhe?
Die Organisation, die jetzt in Hamburg in der Halsgestraße konkret stattgefunden hat, sieht so aus, dass es eine mehrheitsdeutsche weiße Antifa-Gruppe war oder Menschen mit diesem Hintergrund, die diese Veranstaltungsreihe gestartet haben. Und durch das Beginnen der Beschäftigung mit diesem Brandanschlag und der Frage, wem hat das gegolten, wer hat dort gelebt, wer leidet vielleicht heute noch unter den Ereignissen dort, dazu geführt hat zu gucken, wen kann man vielleicht irgendwie kennenlernen. Und durch einige günstige Umstände ist es relativ schnell, sozusagen die Leute, die angefangen haben, sich damit zu beschäftigen, darauf gestoßen, dass es ein ganz persönliches, privates, nicht jetzt hochpolitisiertes Gedenken in dem Sinne, dass es eben regelmäßige Gedenkkundgebungen ähnliches oder so gab, immer schon stattgefunden hat, seit Anfang an. Ich muss dazu sagen, dass eben auch die der Mord an den beiden hat ein sehr großes Aufsehen in den 80er in Hamburg erregt, auf jeden Fall. Es haben sehr, sehr viele Menschen an der Bestattung teilgenommen. Selbst der Oberbürgermeister ist dazu gekommen. Es gab sozusagen, es war eine andere Situation als bei dem überwiegenden Teil rassistischer Morde. Das ist aber sozusagen schnell verschwunden, aber es gab wenige Menschen, die daran noch beteiligt waren. Und wunderbarerweise organisieren wir uns jetzt gemeinsam. Das heißt also, es sind in der Initiative andere vietnamesische Menschen mit aktiv, die auch dort untergebracht waren, die Überlebende dieses Brandanschlages sind und selber ein eigenes Gedenken schon über Jahre in einem ganz kleinen Kontext wachgehalten haben. Was man dazu aber auch sagen muss, dass es einige Schwierigkeiten gibt in der Organisation wiederum, wenn man das in so größere Kontexte bringen will. Man sagt dann ja schnell, ja, man muss das in die vietnamesische Community bringen und ne, man redet da schnell über die homogene Community, mit der wir dann die homogenen weißen deutschen Antifas dann eben sprechen müssen. Aber so einfach ist das eben nicht. Es gibt ganz viele unterschiedliche Auffassungen. Es gibt beispielsweise die Gruppe der Vietnamesen in Hamburg teilt das Ganze, also unser ganzes Gedenken überhaupt nicht. Die lehnen das ab, weil sie sagen, weil die Begründung ist, dass sie dankbar sind dafür, dass Deutschland, insbesondere Hamburg, sie aufgenommen hat. Es gab sozusagen eine persönliche Aufnahme von Hamburg, von Bold People, der Stadt Hamburg. Und da wird gesagt, eben, wir sind dafür dankbar und wir möchten nicht, wir möchten in keinen Konflikt geraten.
Wie geht ihr mit sowas um? Ich meine, es sind eine Gruppe von Menschen, die halt tatsächlich von rassistischen Anfeindungen betroffen sind, beziehungsweise aus deren Mitte vielleicht auch Opfer rassistischer Morde entstanden. die euch dann quasi mit einer Meinung konfrontieren. Das ist eigentlich im Grunde genommen die Message, ist ja nicht in unserem Namen.
Naja, das ist der Punkt. Also, das ist ein Verband, also das ist eine politische Gruppierung. Und mit denen dazu verhalten wir uns. Wir versuchen weiterhin in ein Gespräch zu kommen. Hoffentlich findet das jetzt nochmal in den nächsten Wochen statt. Wir haben jetzt was für Oktober vorgesehen, dass wir uns nochmal zusammensetzen. Aber es ist halt eine Gruppe und man geht sehr schnell, dass man sozusagen so essentialisiert und sagt, es gibt so die festen Communities oder ähnliches. Und das ist so eine Sache, die mir auch öfter auffällt, wenn es jetzt darum geht, beispielsweise im Umgang mit dem NSU und dem Versuch von einigen Initiativen, die es in Tatortstädten gibt, zu sagen, wir wollen uns mit, wir haben niemanden erreicht von den Hinterbliebenen oder ja, wir haben mit dem mit der einen Tante gesprochen, aber die hat gesagt, sie will nicht. Und dann wird davon ausgegangen, dass halt generell die türkische Community der Stadt dieses Gedenken ablehnt. Aber das ist halt nicht der Punkt. Das ist eine Essentialisierung, die ganz, ganz gefährlich ist, wenn man die einfach weitergeht. Das ist nur eine Person, die das gesagt hat. Eine andere Person aus der Familie, eine andere Person aus dieser ominösen Community kann eine völlig andere Auffassung dazu haben. Es ist aber wahrscheinlich auch sozusagen der allgemeinen Hektik, die man immer in so politischen Initiativen und so weiter hat, geschuldet, dass man sagt, ja, wir haben die halt gefragt, die wollten nicht. Man denkt das immer wie so ein Bündnistreffen. Wir haben die Community gefragt, der Community-Vertreter hat gesagt, nee. Und gut, dann machen wir es halt ohne die Community. Das zeigt aber, glaube ich, eben auf, dass man bei so einer Auseinandersetzung mit rassistischer Gewalt auch eine andere Form des, wie sprechen wir einfach darüber? Es findet eine ganz andere Verarbeitung statt. Und die äußert sich eben nicht, so eine Verarbeitung äußert sich nicht in so einem typisch gewohnten linken Stil, dass man das über einen Text verarbeitet oder irgendwie über eine Demonstration, sondern anders. Und genau daran muss man anknüpfen. Und genau das ist eigentlich, glaube ich, die Herausforderung für diese weiße deutsche Antifa, dass sie eingefahren ist auf bestimmte Strukturen. Und dass Gedenkpolitik deshalb so ein interessantes Feld ist, weil sie das Potenzial haben, diese Strukturen zu durchbrechen. Und diese lebendige Gedenkpolitik, von der gesprochen wird, nicht nur heißt, eben kämpferisch auf die Straße zu ziehen, wenn es um Gedenken geht, sondern vor allem eben auch sie lebendig in dem Sinne zu machen, dass man andere Austauschmöglichkeiten schafft. Weil der Punkt, den wir auch beim NSU, den wir bei der Halsgestraße, den wir bei Kamalka sehen, ist, dass Rassismus immer ausgeblendet wird. Und unser Anliegen, dieses Zusammenkommen, Sprechens, gemeinsamen, komplizenhaften Thematisierens kann eben sein, dieses Nichtsprechen, dieses Verstummenlassen von Rassismus, das stattfindet, zu durchbrechen. Das kann unser lebendiges Gedenken sein.
Das ist nicht auch eine fatale Komponente, wenn man letztlich als deutscher weißer Aktivist mit einem gewissen Selbstverständnis an Menschen heranführt, die vielleicht genau in den Punkt eine andere Meinung vertreten und dann vielleicht auch ein Stück weit mit dem Anspruch rangehen, dass man die dann erstmal auf das, ich hoffe, jetzt mal ein bisschen darauf, auf das Niveau oder auf den Blickwinkel den führen muss, den man selbst schon vertritt.
Ja, ich weiß nicht, ob dieses Hinführen muss nicht unbedingt stattfinden. Ich finde halt, wenn man sich gerade auch diesen Punkt anguckt, dass viele Gruppen sagen, wir hatten leider konnten keinen Kontakt aufnehmen zu den NSU-Hinterbliebenen, das ist irgendwie so schwierig gefallen, finde ich es halt bemerkenswert, wenn man sich den NSU-Prozess anschaut und sieht, wie dort eine Nebenklage, die eigentlich sozusagen prozessual immer so sowieso so eine schwierige Position hat in diesem Prozess, wie aktiv die geführt wird. Die größte Gruppe in diesem Prozess sind ja tatsächlich nicht die Leute, die man die ganze Zeit sieht, sondern das sind die Leute, die man selbst, wenn man mal nach München gefahren ist, nicht sehen kann. Die ganze Zeit nämlich unten eingekeilt sitzen und eine Gruppe von über 70 Menschen sind, die dort eben eine Nebenklage erheben und sozusagen sich selbst ermächtigen innerhalb dieses Prozesses. Und insofern ist es so, dass ich mir sagen kann, okay, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich möchte jetzt halt eine Straßenumbenennung und eine große Demo haben, die von einer türkischen Community getragen wird in meiner Stadt und ich gehe zu diesem ominösen türkischen Community-Vertreter und der stimmt mir nicht zu, kann ich jetzt sagen, oh, wie überzeuge ich die denn, dass die jetzt zu meiner Demo gehen? Naja, warum dezentralisiere ich aber nicht mal mich selber und meine Aktivitäten dabei und sage, okay, die gehen zu meiner Demo, aber die fahren halt alle 4 Wochen nach München. Wann macht meine Gruppe das? warum fahre ich mit denen eigentlich nicht mehr nach München, wenn die Hinterbliebenen des NSU es für sinnvoller erachten, eben nicht auf eine Demonstration zu gehen in ihrer Stadt, sondern zu sagen, wir möchten gerne in München über die Nebenklage eine Thematisierung herbeiführen, dann könnte es ja sozusagen im Sinne von eben ne, einem dialogischen Verhältnis, einem Lernen voneinander sein, okay, versuchen wir doch, das Auto zu fahren oder einfach nur mitzufahren, einfach nur da zu sein, vielleicht erkennt man sich wieder in der Kaffeepause, vielleicht kann man Kaffee zusammen trinken oder Mittagessen gehen, vielleicht kann man auch einfach so eine sich dazwischen stellen, wenn André Emminger wieder seine Zigarette vor der Tür raucht und alle Betroffenen an ihm vorbeigehen müssen, vielleicht einfach nur solche Sachen. Und insofern würde ich die Frage von dir so beantworten, das Lernen oder das Überzeugen kann in verschiedene Richtungen laufen und das hat auch mit der Dezentralisierung von Verhaltensweisen zu tun und das ist, glaube ich, ein Prozess, wie Aktivismus anders gestaltet werden kann und das ist das Interessante, wenn man eben aus so einer Kritik an den Besetzungen und die wir haben in unseren Organisationen, wenn wir die anfangen zu reflektieren und gemeinsam produktive Lösungen dafür entwickeln.
Sie hat gerade davon gesprochen, dass es ein Anliegen ist, in Hamburg Gedenkorte zu schaffen. Auch sprach aber auch davon, dass eventuell Straßenname umbenannt wird. Als ich das gehört habe, musste ich sofort an Harald Josgard denken, beziehungsweise an seinen Vater, du selbst kommst aus Kassel. Ich habe viele Berichte aus Kassel gesehen, in denen ich vor allen Dingen den Vater von Harald Josgard gesehen habe, der über, ich weiß gar nicht, über was für einen Zeitraum, zu jeder öffentlichen Veranstaltung, zu allen Events, wo er geladen war, immer ein Schild um seinen Hals gehängt hatte, auf dem, glaube ich, der Name seines Sohnes oder die Forderung nach der Straßenumbenennung, dem es sich gefühlt hat. Kannst du uns da vielleicht noch mal kurz Einblicke geben?
Gerne. In Kassel ist die Situation folgendermaßen. Ich mache das jetzt mal ganz konkret und plastisch, weil ich glaube, dass man aus diesen ganz konkreten Dingen auch viel schöpfen kann an Perspektivwechsel oder Möglichkeiten, Dinge anders anzugehen, so wie die das da formuliert hat. Nach dem Auffliegen des NSU gab es sehr schnell die Forderung der Familie Josgard, Vater und Mutter Josgard, nach der Straßenumbenennung. Das fing damit an, dass sie zunächst erstmal von Angela Merkel, die ganzen Opferfamilien wurden eingeladen, sie wurden Teil einer hegemonalen Repräsentationspolitik, aber ihre Forderungen dort blieben randständig, wurden dort auch nicht gehört. Dann gab es nochmal eine Form der Repräsentationspolitik mit Herrn Gauck. Auch da wurde das erste Mal hat dort bei diesem Anlass Ismail Josgard, der Vater von Halit Josgard, der 2006 in Kassel in der Holländischen Straße umgebracht worden ist, ermordet worden ist, seiner Forderung sozusagen einen visuellen Ausdruck gegeben. Und zwar, indem er ein Bildplakat trägt. Seitdem trägt er das bei allen öffentlichen Veranstaltungen, auch bei den Gedenkveranstaltungen für seinen Sohn. Dieses Plakat bestand aus zwei Teilen. Warum es jetzt drei sind, erkläre ich dann nach und nach, weil das schon was mit der Arbeit der Initiative auch zu tun hat. Das Plakat, die obere Hälfte des Plakates ist das Bild seines Sohnes als etwa neunjähriges, lachendes, glückliches Kind. Drüber steht sein Name, Halit, und unten gibt es nochmal einen Schriftzug, Holländische Straße groß, mit rotem Stift durchgestrichen und unten steht, oder ich will meinen Sohn zurück. Ich bin als Mitglied der Initiative 6. April, habe ich das so beobachtet. Ich habe mir selbst die Frage gestellt, warum macht er das eigentlich? Also warum tut er das genau auf diese Weise? Mich hat diese Strategie interessiert, mit diesem Bildplakat sozusagen in den Gesellschaftskörper reinzugehen und seiner Forderung einen Nachdruck zu verleihen mit so einem Bildplakat. Wenn wir das mal interpretieren würden, würde es bedeuten, dass sozusagen die Unmöglichkeit eine Rolle spielt in diesem Bildplakat. es ist ja unmöglich, dass er seinen Sohn zurückbekommt, aber es ist ja eigentlich viel möglicher, die Straße umzubenennen, in der Khalid geboren worden ist und in der er von den NSU umgebracht worden ist, ermordet worden ist. Seitdem gibt es diese Forderung im Raum und es gibt von der Stadt, von der Kommunalpolitik gab es verschiedene Gespräche mit der Familie, die alle darauf hinausliefen, irgendeinen Kompromiss zu finden, wobei da auch was inzwischen passiert ist. Es gibt jetzt einen Platz, der nach Khalid genannt worden ist. Die Familie wollte auch nie, dass der Nachname im Vordergrund steht, sondern nur Khalid, Khalid als Metapher für alle Ermordeten dieses Trios. Und dieser Platz ist benannt worden und die naheliegende, direkt an einem Platz liegende Haltestelle, Straßenbahnhaltestelle, hat ebenso den Namen Khalid-Platz bekommen. Jetzt ist es aber so, dass das gar nicht die Forderung der Familie ist. Die Forderung der Familie ist nämlich, dass die Holländische Straße umbenannt wird. Und Herr Jönskert geht so weit, dass er jedes Mal auch sehr deutlich sagt, die Stadt hat sich ihren eigenen Wunsch erfüllt, nicht den Wunsch von uns. Wenn man sich den Platz jetzt anschaut, ich denke, dass gerade bei Gedenkpolitiken es nicht darauf ankommt, irgendeinen Platz oder irgendeine Straße, sondern dass es auch um die Qualität dieser physischen Räume geht. Also das geht nicht um irgendeinen Ort, sondern die Frage ist immer, wo ist dieser Ort, wo ist dieser Gedenkort? In dem Kasseler Fall ist es beispielsweise ein Platz gewesen, der vorher keinen Namen hatte, das finde ich wichtig zu erwähnen, und der eigentlich kein Platz ist, weil er eine Transitfläche ist. Dieser Platz liegt genau an einer dicht befahrenen Straße, weil eine Straße, die den ganzen Stadtteil durchschneidet quasi. Da liegt dieser Platz und vor allen Dingen ist der Platz der Zugang zum Hauptfriedhof Kassels. Und das ist der Khalid-Platz. Und es gibt mehrere solcher Merkwürdigkeiten, nicht nur jetzt in dem Fall oder im Kontext von NSU, sondern auch in Mölln beispielsweise, dass auch ganz lange, über 20 Jahre, über 30 Jahre, Opfer, die dort umgekommen sind an bestimmten Orten, es entstanden aus Solidarisierungsdingen oder von Initiativen an ganz anderen Orten Namen nach diesen Opfern. Was weiß ich zum Beispiel, Bahida Aslan hatte in Mölln nie einen Platz bekommen oder eine Straße benannt bekommen, sondern vielleicht in Kiel so, oder in Frankfurt. Es scheint so zu sein, dass es ein unglaublicher Kampf ist, auch mit einer hegemonalen Politik, wo sozusagen diese Orte sind. Vielleicht so weit. Und was ich aber anschließen möchte, ist das, was wir in diesem Kontext von NSU haben. Lee hat ja davon gesprochen, dass es ein Verstummen gibt oder Verstummenlassen gibt der Betroffenen. Ich würde sogar weitergehen, es gibt ein Verstummenlassen der Betroffenen und es gibt aber auch ein Stummsein in der Gesellschaft, eine Affektlosigkeit. Wenn wir uns vergewärtigen, was da passiert ist, diese vielen Morde, diese Bombenanschläge, von denen wir nur wissen, das ist ja nur ein Teil des Wissens, vielleicht sind da auch andere Sachen passiert, mit dem Verfassungsschutz zusammen, mit Neonazi-Strukturen, die geschützt worden sind durch den Verfassungsschutz, ermöglicht worden durch den Verfassungsschutz, Ermittlungen, die so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, nämlich auch sehr rassistisch. Trotzdem gibt es in der Gesellschaft eine Affektlosigkeit. Und ich denke, dass auch dieses lebendige Aufarbeiten und das lückenlose Aufklärungsmoment und das Verlangen danach genauso auch eine Erinnerungspolitik ist. Und eine Aufarbeitungspolitik natürlich auch, aber auch eine Form der Erinnerungspolitik. Weil es nämlich eine andere Narration dann ermöglicht, nämlich dass es nicht nur ein Trio ist oder eine kleine Gruppe, die jetzt sowieso angeklagt sind, was das Gericht ja permanent macht, ist immer schön klein machen, statt die ganze Dimension aufzumachen. In Hessen zum Beispiel haben wir nicht den Eindruck von dem Untersuchungsausschuss in Hessen, dass da tatsächlich ein Wille vorhanden ist, das aufzuklären. Und in Kassel, dass der Verfassungsschützer direkt in dem Internetladen war und jetzt durch die treibende Kraft von Herrn Joskat und der Familie Joskat, die daran immer wieder erinnert haben, immer wieder nachgefragt haben, auch im Gerichtssaal, Herr Joskat ist mit dem Plakat, das ich vorhin beschrieben habe, ist er aktiv geworden in dem Gerichtssaal. Das heißt, er hat diesen Raum sich sozusagen auch erweitert und ist mit diesem Plakat auch im Gerichtssaal aktiv geworden, um seiner Perspektive, sein Wissen, seiner Analyse sozusagen den Raum zu schaffen. Aber die Betroffenen sind immer wieder gestoppt worden, auch im Gerichtssaal. Alles das, was sie sozusagen an anklagenden Punkten vorgebracht haben, weil sie eben ein Wissen haben, wie gegen sie ermittelt worden ist, wie die Polizei mit ihm umgegangen sind und so weiter und so fort, werden sie in den Momenten gleich gestoppt, weil das Gericht eine andere Aufgabe hat und das Gericht die Narration vorsetzt, dass es eben ein Trio war plus einen kleinen wenigen Helferkreis, die auf der Anklagebank sitzen. Und ich glaube, es geht darum, genau mit dieser Perspektive der Betroffenen, mit diesem migrantischen Wissen, genau das andere aufzumachen und eine andere Narration zu entwickeln darüber und die komplexen Zusammenhang wirklich darzustellen.
Als der erste Punkt jetzt aufgeflogen ist, gab es ziemlich aktionistisches Handeln, es gab ein großes Entsetzen. Repräsentanten staatlicherseits haben schnell auf gewisse Missstände hingewiesen und auf ihre Verbindung versucht, ein Stück weit zu benennen und haben vor allem versucht, sich in erster Instanz in Bewegung zu üben. Danach war es in der Folge so, dass man von kritischen Medien zumindest einen gewissen Zeitraum über eine kritische Begleitung erfahren hat, was die ersten Morde angeht und was auch die Dimensionen angeht. Ich persönlich hatte zumindest in der Folge dann auch so ein Stück weit den Eindruck, dass es einfach, ich weiß nicht, vielleicht ein Stück weit auch zu groß war oder vielleicht auch irgendwie irgendwie diskursiv so ein Stück weit weggerutscht ist, aber was mich immer erschüttert hat, war, dass der Aufschrei in der Bevölkerung noch, also nicht noch viel größer war. Also,
genau, das meine ich mit der Effektlosigkeit, genau.
Es gab einen rechten Terror, der in diesem Land stattgefunden hat, mit mehr oder weniger staatlicher Unterstützung. Und der Aufschrei, der eigentlich dem folgen sollte. Auf meinem persönlichen Empfinden, ich glaube, so geht es auch vielen anderen Leuten. Und aus der migrantischen Community, der ist ja letztlich rausgegeben. Was mich wirklich nochmal erschüttert hat, ist, ich habe durch einen Vortrag von dir, diesen von mir war es, den ich beiwohnen durfte, erstmalig erfahren, dass es nach dem Mord an Halit Joskat, der im April 2006 stattgefunden hat, dass es in Kassel einen Schweigemarsch gab. Und dieser Schweigemarsch, der war fast ausschließlich aus der migrantischen Communities organisiert. Und es nahmen damals, glaube ich, ca. 4.000 Menschen an diesem Schweigemarsch teil. Und aus den Fotos, die du damals gezeigt hast, konnte ich entnehmen, dass in der ersten Reihe Angehörige von diesen bis damals neuen Opfern Fotos von den Opfern, also überdimensionale große Fotos von diesen Opfern vor sich hergetragen haben und das ist damals schon quasi ein Zusammendenken, ja, ein Zusammenhang zwischen diesen Opfern von Menschen dort hergestellt wurde, dass 4.000 Menschen durch Deutschlands Straßen gezogen sind mit den Bildern und dass es dann noch weitere 5 Jahre gedauert hat, bevor das irgendwie von nicht nur staatlicher Seite, sondern halt auch von antirassistischen oder auch von faschistischen Gruppen diskreditiert wurde. Hast du dafür eine Erklärung?
Eine Erklärung für?
Eine Erklärung dafür, dass es wie das überhaupt möglich ist. Also wie halt das komplett an der Wahrnehmung der Öffentlichkeit und auch der aktiven Menschen in diesem Bereich vorbeigehen konnte.
Diese Demo ist organisiert worden von den betroffenen Familien selbst. Es gibt einen Film, wo der Anmelder, der die Demo in Kassel angemeldet hat, ein gewisser Herr Demirjan, sagt, na klar wussten wir das sofort, dass das die Nazis war, ich kenne doch meine Feinde. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Ausdruck, dass eben dieses migrantische Wissen ein Wissen ist, was wir stärker als also stärker nutzen müssen, beziehungsweise einen Raum geben müssen, weil es dieses Wissen einfach nicht zu ignorieren, weil es ist permanent ignoriert worden. Die betroffenen Familien haben sich zusammengeschlossen. Das war, glaube ich, wirklich kurz einen Monat, nachdem Halit in Kassel im April, also am 4. ist ja in Dortmund der Mord passiert und am 6. April dann in Kassel mit 2 Tagen Unterschied. Und die Familien haben Kontakt zueinander aufgenommen. Ich weiß, dass die Kasseler Familie, die Familie Josgat, sich auf den Weg gemacht hat und die Familie in Dortmund besucht hat. So ist der Kontakt entstanden. Und gemeinsam haben sie diese Demo, glaube ich, kurz einen Monat danach, nach den Morden, organisiert mit 4000 Menschen und es blieb eine rein, wie du gesagt hast, rein migrantische Angelegenheit. Und ich habe keine Erklärung richtig dafür, warum sie nicht wahrgenommen worden ist. Ich kann es nur damit erklären, weil es war eine öffentlich angemeldete Veranstaltung. Es war ein Trauermarsch, in dem sehr deutlich auf Transparenten und auch in den Redebeiträgen, die waren übrigens alle in Deutsch, die Transparente, auch die Redebeiträge in Türkisch, die wurden aber übersetzt ins Deutsche, wurde quasi der Staat adressiert, das mit den Morden, mit den rassistischen Morden aufzuhören, sie zu beenden. Und da steckt, finde ich, ein unglaubliches Wissen drin, damals schon, zu einer Zeit, als die Ermittlungsbehörden immer noch von Dönermorden, Bosporusmord und was, also ihr kennt diese Schlagzeile, ich will sie gar nicht benutzen. Zu dieser Zeit war dieses Wissen eigentlich schon da. Diese Betroffenen wurden mit ihren Communities aktiv und wurden zu Handlungsträgerinnen und sind handelnde Subjekte geworden, sind auf die Straße gegangen, wie gesagt in Kassel mit 4000 Personen. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich Plakate gab, wahrscheinlich gab es auch Anzeigen in der Zeitung, öffentliche Dinge. Ich glaube, dass die Form, wie die Aufruf war, vielleicht gar nicht sozusagen dem antirassistischen Sprachen zum Beispiel oder der Antifa oder Antira-Sprache entsprochen hat. Deshalb wurde es, glaube ich, nicht von einer kritischen linken Öffentlichkeit wahrgenommen. Ich glaube, das ist so eine Erklärung dafür, warum es nicht wahrgenommen worden ist. Aber auch im Gericht wird ja das Wissen der Betroffenen auch nicht wahrgenommen und das, was sie vortragen, das, was sie anklagen, das, was sie vorbringen, das wird ja auch immer marginalisiert, klein gemacht, stiller gedreht, die Stimmen werden permanent stiller gedreht und trotzdem hören sie ja nicht auf, sie reden ja trotzdem darüber weiter und sie klagen weiter an, nämlich den strukturellen Rassismus in dieser Gesellschaft, der sich in diesem NSU ja sehr, sehr deutlich auftrug. Wir haben als Aktionsbündnis eben, denken wir, dass dieses migrantische Wissen in irgendeiner Form, in einer Plattform nach Ende des Prozesses auch stärker gemacht werden muss, dass dem ein großer Raum und eine große Öffentlichkeit gegeben muss, damit tatsächlich ein Paradigmawechsel passiert, wenn sowas passiert, dass zuerst gefragt oder beziehungsweise sofort auf das Thema gekommen wird, dass das natürlich Rassismus ist.
Auch nach dem Aufhieben des NSU hatte sich ja die Sachlage erstmal ein Stück weit geändert. du als Aktivistin oder jemand, der dort betroffene Menschen sehr nah begleitet hat, kannst du kurz eine Einschätzung geben, welche, also wo war es am einfachsten gehört zu finden, beziehungsweise in welchen Zirkeln gab es am ehesten Fürsprecher und vielleicht auch Ursachen dafür benennen oder eine Einschätzung dazu?
Ich meine, wir haben uns als Aktionsbündnis, in dem sind ja verschiedene Initiativen ziemlich schnell gefunden. Anlässlich 10 Jahre Kolbstraße gab es eine Einladung an verschiedene Initiativen. Ziemlich schnell sind in den Städten nach dem Auffliegen, das muss ich wirklich betonen, nämlich nach dem Auffliegen sind alle Initiativen auch entstanden. Das heißt, auch wir sind sozusagen, auf einem Auge blind gewesen sozusagen. Wir haben das auch nicht gesehen, wir haben das auch nicht gehört, wir haben die Betroffenen auch nicht gesehen, die dieses Wissen ja hatten und damit ja auch auf die Straße gegangen sind. Aber ziemlich schnell haben sich in diesen Städten, in denen die Morde passiert sind, Initiativen gegründet, die jetzt versuchen oder es geschafft haben, mit den Betroffenen in Dialog zu treten und einen Schulterschluss mit den Betroffenen herzustellen. Und in dieser Phase sind wir. Wir haben als Aktionsbündnis beispielsweise, damit nicht immer in der medialen Aufmerksamkeit das Trio ist, die Bilder der Trios und die Namen der Trios, haben wir beispielsweise im letzten Jahr an dem Tag der Selbstenttarnung oder des Auffliegens, an dem 4. November letzten Jahres, bundesweit Straßen nach dem Namen der Opfer umbenannt, damit die Namen der Opfer sozusagen präsent sind, gesellschaftlich präsent sind und öffentlich gemacht werden. Und in diesem Bündnis arbeiten wir. Wir arbeiten an verschiedenen Fragestellungen, an gemeinsamen Aktivitäten, unterstützen uns gegenseitig und vor allen Dingen überlegen wir, und das hat jetzt eine andere Form bekommen, wie sozusagen diesem institutionellen, strukturellen Rassismus, der sich in diesem NSU-Komplex offenbart oder offenlegt, der ganz konkret wird darin, wie wir dem sozusagen begegnen können oder wie wir den sozusagen komplett sichtbar machen und aufzeigen können. Und das ist so eine Aufgabe, die wir uns jetzt gestellt haben und es gibt Aktivitäten, die dazu entstanden sind oder im Entstehen sind. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, nämlich genau darin auch dieses migrantisch situierte Wissen viel Raum zu geben. Und das tatsächlich als eine Analyseform ernst zu nehmen von rassistischen Verhältnissen.
Der NSU lebte nach dem Unterlauf 1998, zumindest nach jetzigen Erkenntnissen, fast ununterbrochen. Bis zu dem Auffliegen zunächst in Chemnitz, dann in Zwickau. Von dir weiß ich, dass du beim NDK in Wurzeln aktiv warst und auch in der Kreis Leipzig aktiv warst. Wenn man jetzt so den Ausführungen deiner Vorgänger folgt, dann scheint es so ein bisschen so zu sein, als wenn als wenn gerade bei diesen NSU-Geschichten, aber vielleicht auch nicht nur dort, Erinnerungs- und Bewegungen viel stärker auf Bundes- oder auf Landesebene gebracht. Und was man jetzt auch aus der Vergangenheit, aus den Medien, immer wieder mitbekommen hat, ist ja die große Gegenwehr von Kommunen, wenn es dort vor Ort eine Art Erinnerungskultur geben sollte. Wie ist so deine Einschätzung dazu? Wie kommt das? Diese Diskrepanz zum einen? Und was hat man da vielleicht auch gegen?
Also, ich glaube, erstmal die Wahrnehmung ist richtig, dass es immer da schwierige Diskussionen gibt, wo es ganz konkret wird. So, ne? Es gibt in Zwickau zum Beispiel eine ganz hervorragende Gruppe engagierter junger Leute, Grasslifters, die sich zur Aufgabe gemacht haben, an die Morde des NSU quasi am authentischen Ort auch zu erinnern und immer wieder einzufordern, dass ein Gedenkstein in Zwickau errichtet wird, in der Frühlingsstraße, wo der letzte Zufluchtsort war, um eben auch immer darauf aufmerksam zu machen, die Täter haben hier quasi in unserer Mitte gewohnt, wir haben es nicht bemerkt, auf diese Art und Weise auch den Opfern wieder ein Stück Würde zurückzugeben und Respekt zu zollen und zu sagen, dort haben wir auch als städtische Gesellschaft versagt letztendlich, weil wir es nicht mitbekommen haben, dass eben das Trio hier in unserer Mitte gewohnt hat. Und das ist in Zwickau eine unglaublich schwierige Diskussion, das wird geblockt bis zum geht nicht mehr, bis zur Stadtspitze rein, die sich bis aufs Letzte weigern, da so eine Form des Gedenkens einzuführen. Ich könnte jetzt nicht mehr wirklich beschreiben, was da die Argumentationslinie ist für diese vehemente Abwehr, aber das ist so eine Verhaltensform, die sehr oft hier auch gerade im ländlichen Raum, je kleiner die Gemeinden werden, begegnet ist. Also jetzt gab es natürlich noch ein paar Gegenden.
Also wenn man jetzt zum Beispiel zurückdenkt an Hypogoma aus den 90ern, dann sind die Orte, die dich nahe oder Hoyerswerda, die sind ja letztlich im gesellschaftlichen Gedächtnis unweigerlich verbunden mit den Sachen, die dort passiert sind.
Also ich glaube, das ist durchaus ein Faktor, dass die Sorge existiert. Wenn man das Thema jetzt groß macht, dann werden wir auf ewig mit diesen Taten in Verbindung gebracht. Das hat negative Auswirkungen aufs Stadtimage und dann kommen keine Menschen mehr her und hier wandern sowieso schon so viele Menschen ab. Das sind so Argumentationsmuster, die immer mal wieder begegnen, die ich allerdings auch für Blödsinn letztendlich halte.
So blödsinnig sind sie ja dann doch nicht, wenn man jetzt zum Beispiel das Beispiel reinzieht, dann ist es ja noch nicht so.
Ja, aber die Stadt hat ja da auch Fehler gemacht, weil lange Zeit wurde letztendlich geleugnet, dass es da massive rassistische Ausschreitungen gegeben hat. Man hat versucht, das Thema zu ignorieren und in der Versenkung verschwinden zu lassen. Ne, indem man gesagt hat, wenn wir jetzt nicht groß drüber reden, dann wächst mit der Zeit Gras drüber und dann wird schon gut sein. Da wächst aber kein Gras drüber. Und sobald man anfängt, sich aktiv damit auseinanderzusetzen und auch einen souveränen Umgang damit findet, glaube ich nicht daran, dass sich das perspektivisch negativ auf den Stadtimage auswirken wird. Im Gegenteil, ich glaube daran, dass ein souveräner Umgang eher dazu beitragen wird, dass es auch Anerkennung geben wird. Ich habe, wie du gesagt hast, jahrelang in Wurzen gelebt und gearbeitet und die Stadt war ja nun wirklich jahrelang dafür bekannt, ein massives Neonazi-Problem von Grund auf zu leugnen und zu tun, als würde es das nicht geben und zum Ausgleich diejenigen zu diffamieren, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Die gesamte Bundesrepublik kannte den Stadtnamen Wurzen und hat damit Kekse und Nazis in Verbindung gebracht. Die Stadt hätte dagegen was tun können. Das wäre relativ einfach gewesen, einfach mal zu sagen, ja, wir haben ein Problem, wir haben das Problem erkannt und wir tun alles, um das Problem kleiner werden zu lassen. Stattdessen hat man gesagt, nein, wir haben kein Problem und jeder, der das Problem auf die Tagesordnung setzt und darüber redet, ist Nestbeschmutzer. Dass sich dann ein Thema verselbstständigt und man bundesweit oder auch international durch die Presse gereicht wird, immer wieder als Negativbeispiel dafür, wie ein Umgang mit neonazistischer Gewalt und Neonazi-Struktur nicht aussehen darf, verwundert mich jetzt nicht unbedingt. Und das ist in dem Moment ein Stück weit besser geworden, als sich auch in Wurzen Stadtpolitik dahingehend verändert hat, dass durch einen anderen Oberbürgermeister auch klar und deutlich gesagt wurde, ja, wir haben ein Neonazi-Problem. Und es ist auch meine Aufgabe als Oberbürgermeister, da ein Stück weit Farbe zu bekennen und Menschen zu unterstützen, die sich dagegen engagieren. Wir sind jetzt weit davon entfernt, in Wurzen irgendwie sagen zu können, es ist alles super. Aber die Form der Auseinandersetzung hat sich verändert. Und damit ist auch die Wahrnehmung, in Wurzen gibt es nur Nazi-Probleme, ein Stück weit verschoben worden dahingehend, zu sagen, ja, es gibt ein Nazi-Problem, aber es gibt auch viele Menschen, die versuchen, sich dagegen zu engagieren und das ist unterstützenswert. Und ich glaube, das ist ein Weg, der andernorts auch tragen würde.
Als Landespolitikerin, könnte es da vielleicht auf Landesebene, vielleicht sogar auf Bundesebene mehr Druck nach unten gehen? Oder gibt es für dich auch jetzt vor dem Hintergrund der Ausführung von Miro Ideen, wie man das vielleicht auch konstruktiv werden kann?
Also als erstes für dich, ich muss mal ganz kurz, ist eine Irritation von mir. Ich finde es eine ganz schöne Anmaßung zu sagen, man stellt einen Gedenkstein auf als biodeutsche Antifa oder Zivilgesellschaft, um den Opfern ein Stück Würde zurückzugeben. Also Leute, bitte lasst sowas, macht's einfach nicht. Wenn man sozusagen Gedenkorte wo auch immer etabliert, dann ohne mit den Betroffenen, mit den Opferangehörigen zusammen das zu machen, dann macht man das, um optimalerweise so ein selbstreflektives Verhalten an den Tag zu legen, um einmal im Jahr einen Ort zu haben, wo man hingehen kann und sagen kann, wir versuchen es immer wieder mit der migrantischen Community, Aber wir versuchen, Kontakt zu ihnen zu bekommen, mit ihnen zusammenzuarbeiten oder. Aber bitte lasst diese Instrumentalisierung von Betroffenen und Angehörigen rechter Gewalt. Das ist, ja, ich weiß nicht, mir geht es da, mag sein, dass es einfach nur sprachlich missverständlich ausgedrückt war, aber ich stelle das auch bei schon Leuten, auch anderen Leuten so fest und ich finde das ganz schwierig. Und ich glaube, dass es manchmal sogar notwendig wäre, dass sich biodeutsche Antifa-Gruppen, Antira-Gruppen selber Gedenksteine irgendwo hinstellen, um sich klarzumachen, wo eigene Fehler noch liegen oder Bereiche, die aufgearbeitet werden müssen. Das betrifft auch mich, das betrifft, glaube ich, uns alle. Und das sollte man vielleicht als den ersten Schritt machen, bevor man den Anspruch oder die Anmaßung erhebt, jetzt Opfern die Würde zurückgeben zu wollen oder was auch immer. Ich weiß nur, dass in Jena wurde zum Beispiel zum 4. November bei dieser Straßenumbenennung mitgemacht, die ja bundesweit von der Initiative Kolbstraße in Gang gesetzt wurde. Und da hat die JG Schett-Mitte vorher mit den Angehörigen von der Familie Süderow Kontakt aufgenommen, ob das für die okay ist, wenn in Jena eine Straße nach ihrem Vater umbenannt wird. Und erst als das okay kam, wurde dann sozusagen das Ganze gemacht. Und das finde ich so, Vorsicht, dass man nicht im Zweifelsfall mit einer guten Absicht, mit einem richtigen Ziel, mit was weiß ich was, letztendlich noch instrumentalisiert, da mit drauf achten.
Wenn ich dich jetzt als Person anspreche, die ja auch ein Stück weit in der Regierungsverantwortung steht, kannst du dann vielleicht sagen, wie das, also wo lässt sich dann auch Grenzen bestehen in einer nachhaltigen Erinnerungspolitik aus staatlicher Seite?
Ich glaube, man sollte trennen zwischen, ich sag mal, dem Gedenken, Erinnern, was schiefgelaufen ist, losgelöst von den jeweiligen Betroffenen. Man kann ja, da ist das Wort Gedenken vielleicht falsch, ich denke, es ist notwendig, darauf aufmerksam zu machen, wo staatliche Behörden versagt haben oder auch systemisch, rassistisch aufgestellt sind und mit Rassismus entsprechende Ermittlungen begonnen haben und. Das ist dann kein Gedenk- oder Mahnort, sondern es sollte eher ein Ort der politischen, kulturellen, wie auch immer, Auseinandersetzung sein. Und das andere, die Form des Gedenkens an jeweilige Betroffene, da sage ich, das darf nicht ohne die Angehörigen oder die Betroffenen selber stattfinden. Weil dann instrumentalisieren wir sie für etwas, was wir für richtig halten. Und das kann es nicht sein. Das ist für mich, da stellt sich mir die Frage, was haben wir denn 4 Jahre nach NSU gelernt? Und das zumindest jetzt, was Regierungsverantwortung anbelangt, das ist so ganz klar, dass ohne die Opferangehörigen wird in Thüringen kein Gedenkort an irgendeiner, also von Landesseite aus, an irgendeiner Stadt, an irgendeiner Straße oder gemacht. Sondern das geschieht nur in Abstimmung mit und auch mit Aufnahme der Wünsche der Opferangehörigen und der Betroffenen der Kolbstraße.
Jetzt haben wir keine außerparlamentarischen Gruppen aus Thüringen hier sitzen, sonst könnte man mal die Frage nach außen perspektive stellen. Vielleicht trotzdem mal die Frage hier an die Aktivisten. Wenn ihr das so, ihr wohnt jetzt nicht in Thüringen oder in Jena, aber nehmt ihr da Unterschiede wahr? Melden sich?
Unterschiede. Eine Frage, die sich mir jetzt noch gestellt hat, gerade anschließend daran war, was macht man mit widersprüchlichen Aussagen von den Betroffenen? Dann die einen möchten einen Gedenkstein, die anderen keinen, die anderen wollen eine zeremonielle Veranstaltung haben, die anderen nicht. Also das wäre so, dann wird es, glaube ich, auch wieder sehr schwierig zu gucken, für was sozusagen sich dann entschieden wird. Bin ehrlich gesagt, um auf Thüringen zu sprechen zu kommen, nicht sonderlich fit, um sagen zu können, was es da alles an großen Gedenkinitiativen gibt oder auch im NSU-Kontext. Ich glaube, was in den letzten Jahren mal doch sehr kontrovers diskutiert wurde, war eine Demonstration in Jena unter dem Titel Highlights, von denen keiner wissen wollte. Da gab es so ein paar Motive, Aufkleber und Plakate in dem Kontext, die dann doch sehr kontrovers umstritten wurden, als es dann ein bisschen darum ging, dass da vielleicht dann doch eine Ikonisierung der Täter mit eine Rolle spielen würde und dass dort
wenn ich die betroffenen Perspektive dann doch sehr zu kurz kommt und man sich doch sehr auf dieses Kerntrio fokussiert hatte. Das war zumindest eine Debatte, an die ich mich noch erinnern kann, in dem Kontext, wo man gesagt hat, ist ein komischer Titel und einiges, was da zu sehen war, war jetzt auch nicht sonderlich, was auf breite Zustimmung gestoßen ist, weil man gesagt hat, man macht genau das, was sozusagen seit 20 Jahren halt, wenn man sich auch mehr mit den Themen beschäftigt, halt immer sozusagen ist, dieses klassische, du hast am Anfang die Namen genannt, wir hätten vorher den Test machen können, wie viele Leute wirklich Betroffene vom NSU die Opfer nennen hätten können und wie viele Leute hätten sagen können, Beate Zschäpe und den ganzen anderen zwei noch und vielleicht noch den Unterstützerwerk, also dieses, die Täter kennt immer jeder und über die werden Filme gemacht, über die gibt es die Reportage und sonst irgendwas und die Menschen, die eigentlich sozusagen dort ums Leben gebracht werden und die Angehörigen, die betroffen sind, die haben halt dieses Podium meist nicht und das ist so ein Aspekt, der dann glaube ich an dem Punkt auch eine Rolle spielt und da kommt dann das halt rein, was Katharina gerade gesagt hat, dass man sozusagen das immer mit den Betroffenen sein muss, wobei man auch sagen muss, der Kongress hier, das meinte ich vorhin, ist halt in der Hinsicht halt auch breiter angelegt und aufgestellt, auch zu zeigen, es gibt halt auch andere Initiativen, die sozusagen gedenken und erinnern und die versuchen auch in Gesellschaft zu intervenieren und zu wirken, die halt sozusagen das nicht mit Betroffenen zusammen machen, die sozusagen halt an Morde und Strukturen in ihrer Region, in ihrer Stadt erinnern, die es von den 90ern bis heute gibt, zum Teil noch länger und die halt nicht die Möglichkeit haben zu sagen, wir machen das mit den Betroffenen halt irgendwie zusammen, dann zu sagen, die Arbeit sollte man dann halt lassen, ist halt genauso schwierig, weil sozusagen der Punkt, um den es halt sozusagen geht, die Taten und den Menschen sozusagen zu gedenken und erinnern und auch diese Kontexte deutlich zu machen, bleibt in der Hinsicht halt auch relevant und notwendig. Und weil jetzt auch mit dem NSU die rassistische Perspektive, es gibt auch noch die anderen, es gibt eine eigene Rechnung für sozialdarwinistische Todesopfer in Deutschland, die von der Summe her an Menschen, die umgebracht wurden, auch an die 200 reicht, auch ein Wissen und eine Beschäftigung, die auch den Großteil der Leute wahrscheinlich hier in linken und anderen Kontexten auch eher marginal tangiert, weil der Kontakt zu wohnungslosen Menschen, Sozialhilfeempfängerinnen und anderen Menschen, die als sozial Deklassierte sozusagen dargestellt werden, auch nicht sonderlich groß ist. So, und in dem Kontext auch wenig passiert.
Nur eine kritische Einladung, hat das nicht letztlich etwas Selbstreferenzielles, wenn man sich halt irgendwie als relativ homogene Gruppe Anlässe, wo wir ein bisschen provokant Anlässe suchen, zu denen man sich dann organisieren und aktiv sein kann, ohne letztlich halt Schnittmengen oder ein ernsthaftes Bemühen, den Kontakt mit anderen Betroffenen herzustellen?
Das ist jetzt immer die Frage, wie es genau aussieht. Böse gesprochen könnte man das so interpretieren, also würde ich den Menschen generell nicht unterstellen, weil in dem Kontext, Lee hatte das vorhin halt schon mal gebracht, die Menschen zum einen natürlich sich selber mit ihrer Rolle halt auch beschäftigen und auseinandersetzen, wo ich jetzt nicht sagen würde, dass es schlecht wäre, sich über seine Privilegien und seine Position in der Gesellschaft im Klaren zu werden und zum anderen aber natürlich halt auch der Aspekt immer auch, dass die meisten Initiativen, egal ob sie den Prozess dann abbrechen, aber doch den Anspruch haben, den Kontakt zu suchen und genau das halt mir nicht zu machen, mir nicht sozusagen nicht selbstbezogen, was für sich irgendwie, wie es vielleicht heute in anderen Veranstaltungen halt dann auch manchmal so wirkte, irgendwie, da haben wir dann eine Straße umbenannt und dann können wir irgendwie froh sein, wir haben irgendwie das und jenes irgendwie erreicht, was dann schon, wenn es so dann sozusagen vermittelt wird, das schon irgendwie mitschwingt, aber ich würde sagen, also für uns zumindest, vielleicht dann auch einfach für sich selber sprechen, für uns geht es halt darum, nicht sozusagen uns irgendwie selbst Anlässe zu schaffen und es halt irgendwie zu machen, als wir uns konkret damit beschäftigt haben, gab es den Mord an Kamal und wir haben uns halt intensiv mit der Familie beschäftigt und wir haben dann gesagt, wir müssen uns darüber hinaus halt auch, gerade weil wir mit der Familie zusammengearbeitet haben und sozusagen auch mitbekommen haben, was es bedeutet und was das Anliegen von Familien und von Angehörigen ist, halt auch mit all den anderen Ermordeten in der Stadt beschäftigen und zu sagen, dass war nicht nur Kamal und rechte Gewalt in Leipzig, du hast es vorhin erwähnt, hatte halt auch dieses längere.
Ja. Jetzt, Kamal ist ja ein sehr bekanntes Beispiel hier, ja, in Leipzig. Nochmal kritisch angehakt. Es gibt einen Hauptmann, gigantisches Opfer, mit dem die Beschäftigung stattgefunden hat, auch Kontakt von ihr bestanden. Ich weiß, von vielen Initiativen und vielen Akteuren, dass da Kontakt bestanden hat. Wenn du nicht nur für dich selbst sprichst, sondern vielleicht auch früher für die Kreise, die du dich bewegst, gibt es auch darüber hinaus Kontakte, zum Beispiel in Landschaft und Mitte in Leipzig.
Für alle das zu sagen, die zu beantworten. Die migrantische Community, ja genau. Die gibt's nicht. Es gibt die Menschen, die haben sie, es gibt die Menschen, die haben sie halt nicht. Und man kann immer sagen, es ist zu wenig und es muss mehr sein. Und in der Regel, gerade für Leipzig und wahrscheinlich für weite Teile, das ist ja ein Kritikpunkt an der LSU-Sache, dass sozusagen dieser Kontakt halt nicht besteht, der ist zu schlecht ausgeprägt und der ist zu wenig halt da und das muss sich halt auch ändern. Das ist ja sozusagen auch ein Punkt, der dabei reflektiert wird und das ist auch ein Punkt, der bei uns reflektiert wird, dass es ihnen auch zu wenig gibt, auch dass das, was es gibt. Ja, klar, das ist zum einen die Konsequenzen, den Kontakt zu suchen, Sachen gemeinschaftlich zusammen zu machen, zusammen auch sozusagen seine Privilegien und seine Rollen in Frage zu stellen und sich sozusagen halt auch anzugucken, genau diese Sprecherinnenperspektive, wie sind sozusagen antifaschistische, antirassistische Gruppen strukturiert und aufgestellt, dass sie dann halt dann doch mehrheitlich weiß sind, am besten wahrscheinlich noch männlich geprägt und mit universitären Background so, das sind natürlich Sachen, genau, das eine Rolle spielt und da gibt es natürlich halt, wir haben zumindest in dem Kontext, in dem wir uns damit auseinandersetzen, auch selbstkritisch auseinandersetzen, halt auch genau das sozusagen versuchen bei uns halt zu ändern. Also sozusagen halt auch aus diesen Mechanismen auszubrechen, den Kontakt herzustellen und vor allen Dingen auch diesen Rückschritt zu machen, zu sagen, wir wollen nicht die Leute sein, die dann immer sozusagen angesprochen werden oder sonst irgendwas, sondern wir wollen sozusagen mit den Menschen das zusammen machen und am besten eigentlich, im besten Fall nur noch zu sagen, dass sozusagen ist die Möglichkeit der Raum, wir helfen euch sozusagen dabei zu unterstützen, nämlich auch dieser Punkt, dieses Wissen und diese mangelnde Öffentlichkeit sozusagen herzustellen, die es gerade hier in Sachsen und in Leipzig halt auch massiv halt gibt, sozusagen, dass keine Möglichkeit gibt zu sprechen, den alltäglichen Rassismus zu machen. Wir haben, um das mal dann auch ganz praktisch zu machen, wo man voneinander lernen kann, wir haben im Zuge unserer Kampagne sozusagen dadurch, dass wir uns auch mit Mölln und Ibrahim Aslan sozusagen dem Film und der Sache auseinandergesetzt haben, haben die dieses Konzept dieser Möllner Rede, die es da halt gibt, haben wir halt gesagt, das ist etwas, das fehlt halt hier auch sozusagen diese Möglichkeit, dass Menschen, die ganz konkret von Rassismus betroffen sind, in dieser Gesellschaft in Leipzig die Möglichkeit haben, das muss sozusagen halt auch in die Mitte sozusagen kommen. Wir haben halt gesagt, wir nutzen die Kontakte und wir zocken das Leipziger Rathaus, also dass es halt nicht so ist wie in Mölln, wo eine Möllner Rede im Exil stattfinden muss, in einer völlig anderen Stadt, sondern wir haben halt gesagt, das gehört ins Zentrum der Stadt und wir haben sozusagen das Rathaus uns geholt und haben halt irgendwie gesagt, wir haben damit halt nichts zu tun, sozusagen die Menschen, die davon betroffen sind, denen gehört die Stimme und wir haben sozusagen versucht, alle möglichen Leute und Institutionen dahin zu treiben, damit die endlich auch mal den Menschen zuhören, was es bedeutet, als Mensch in einer Kartoffelsachsen halt sozusagen zu leben und unterwegs zu sein und wenn sozusagen über die sogenannten Migrantinnen in Leipzig gesprochen wird, dann über die gefährlichste Straße Deutschlands, die Eisenbahnstraße. Also das ist sozusagen der einzige Aspekt, in dem es ja eine austauschende Kommunikation, zumindest hier in der Stadtgesellschaft, daran halt gibt. Es gibt ja diesen anderen Bezug gar nicht, außer zu sagen, wenn es Migranten gibt, dann sind sie ein Problem.
Ich habe gerade schon versucht, das ein bisschen kritisch anzuhalten, jetzt noch die Frage an dich, warum richtet sich Gedenk- und Erinnerungsarbeit nicht staatlicher Gruppen letztlich immer irgendwie an staatlicher Gruppen? Es scheint ja irgendwie auch dieses Selbstverständnis, was ich vorhin versucht habe, so ein bisschen anzuschneiden, scheint es ja auch auf der Ebene zu gehen. Ne? Man braucht quasi so seinen Proponenten, richtet sich an dem Haus und bleibt sich da und ja, ohne ihn geht es nicht und mit ihm so richtig auch nicht.
Also ich denke, dass öffentliche Räume immer auch Macht umkämpfte Räume sind. Und natürlich wird darum gestritten. Und das sind Räume, die man nehmen will, weil der öffentliche Raum auch wichtig ist, um genau das Gedenken, nicht den stillen Kämmerlein, sondern tatsächlich in, öffentlich zu machen. Deshalb sind diese Orte natürlich immer hart umkämpft. Und wie gesagt, von dem Beispiel, was ich vorhin erwähnt habe, die Forderung steht immer noch im Raum des Vaters. Und die Stadt tut bei jeder Gedenkveranstaltung so, als ob sie, als ob die Forderung nicht im Raum stünde. Also es gibt da sozusagen eine völlige Negierung dieser Forderung und dieses Sprechens darüber, wir wollen, dass die Holländische Straße nach Halit benannt wird. Weil in der Straße ist er geboren und da wurde er ermordet. Und alle tun so, als ob da nichts wäre. Und wenn er diese Forderung aufstellt, immer noch dafür kämpft, dann plötzlich merkt man, wie bei den Vertretern, Vertreterinnen die Augen gerollt werden, sie genervt gucken. Also auch das ist eine Form von rassistischer Haltung, diese Forderung nicht ernst zu nehmen. Und auf diesen Gedenkstein, den es da gibt von Seiten der Stadt, auf diesem Platz, der eben kein Platz ist, ist zum Beispiel zwei Jahre hintereinander ein Anschlag verübt worden. Einmal drei Tage vor der Gedenkveranstaltung am 6. April und einmal direkt nach der Veranstaltung. Das heißt, es sind natürlich hart umkämpfte Räume. Da finden um diese Räume, Gedenkpolitik, gibt es natürlich auch Widerstände, es gibt Kämpfe darum. Natürlich ist das so.
Ja, und nicht zuletzt ist natürlich auch das damit verbunden, welche Vorstellung von Öffentlichkeit man beispielsweise hat. Man sagt, mit den Gedenkaktivitäten versucht man in die Öffentlichkeit zu kommen und adressiert aber sehr, sehr oft den Staat. Was natürlich, gerade wenn man konkrete Umsetzung wie eine Straßenbenennung hat, damit eng verbunden ist, dann muss man sozusagen sich an die richten. Allerdings ist, glaube ich, auch ein Punkt, den wir festhalten können, dass wir sozusagen darin auch irgendwie verbandet sind, immer in so einem Kampf um Hegemonie, dass wir also die staatlichen Verhältnisse als die hegemonialen Verhältnisse wahrnehmen und uns versuchen selber sozusagen diese Hegemonien zu verschieben und unsere eigenen sozusagen eine gewisse Gegenmacht zu etablieren durch unsere eigenen Überzeugungen. Aber das verhandelt natürlich sozusagen ein schon bestehendes, ganz stark eingehegtes Konzept von Öffentlichkeit. Und wenn wir es schaffen, andere Organisierungen durchzuführen, steckt da eben auch die Möglichkeit drin, dass ich andere Leute anspreche und eine andere Öffentlichkeit, die eben nicht staatlich kontrolliert ist, anspreche. Das würde sozusagen so gewisse Ausflüge, zum Beispiel sich inspirieren zu lassen von der Autonomie der Migration beispielsweise, abverlangen. Aber das können interessante Punkte sein. Wenn wir uns die sehr, sehr interessante Organisation in der Kolbstraße anschauen, ist da ja auch das Spannende, dass gesagt wurde, wir setzen uns hier in dieser Straße zusammen, wo das stattgefunden hat und wo dieser Anschlag hier auf unsere Straße, unser Viertel, unsere Leben, unsere Leute stattgefunden hat. Und das ist schon ein sehr, sehr inspirierender Organisierungsversuch, finde ich. Und denke, dass das etwas wäre, was man durchaus, wo man einfach viel von lernen kann. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt nochmal, der sich auch in dieser Konferenz hier zeigt, dass es keine Patentrezepte gibt für Gedenken, sondern dass diese Auseinandersetzung um Gedenken, das hat Dante vorhin gesagt, damit einhergeht, dass man sich über die Art und Weise, wie man überhaupt denkt, auseinandersetzt. Und dass die natürlich staatlich beeinflusst ist, das ist in so vermachteten Verhältnissen, die wir sind, ganz klar. Und deshalb ist es ja spannend, dass wir eben gucken, welche autonomen Möglichkeiten es gibt. Und autonome Möglichkeiten des Gedenkens heißt eben auch, dass ich nicht nur den Staat adressieren muss, sondern dass ich eben selbstgestaltend eingreifen kann.
Das war die Veranstaltung Staatliches und nichtstaatliches Gedenken und Aufarbeitung des NSU, von der Erinnerungsarbeit zu den Konsequenzen und Schlussfolgerungen zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Diese Veranstaltung fand statt mit den Referenten Katharina König, Miro Jänner-Jahn, dem Aktionsbündnis NSU-Komplex Auflösen. Teil des Bündnisses ist unter anderem die Initiative Kolbstraße ist überall und Rassismus tötet Leipzig. Diese Veranstaltung fand statt am 12. September im Coney Island in Leipzig und zwar im Rahmen des Gedenkkongress 2015 NSU-Gedenken im Kontext bisheriger Gedenk- und Erinnerungspolitik, nichtstaatliche Gruppen an Rechte, Morde und Gewalttaten.